Let's Talk About Spandex. Der Comic-Verfilmungspodcast mit Sebastian Droschinski.
Bam, bam. Let's go. Let's go. Oh, yes. Mein Bäuchlein macht ein kleines Geräuschlein. Ich hoffe, das hört man nicht.
Ja. Nein. Ja, herzlich willkommen bei Let's Talk About Spandex und
Filme zum Dessert ist natürlich auch am Start mal wieder. Guten Tag, hallo.
Hallo, Basti.
Hallo, Christian. Wir sind zusammengekommen, um den Film der Woche zu besprechen.
Ja, das wollte ich nur fragen. Was machst du, wenn irgendwas komisch in deiner Nachbarschaft ist und du weißt nicht warum?
Ja, ich müsste erstmal gucken, wen ich anrufen müsste. Ja. Dann müsste ich erstmal klassische Werbespots in wunderbarer Fernsehröhrenoptik sehen, damit mich jemand daran erinnert. 24-Stunden-Service.
Ja.
Wir sind da. Wir sind bereit, ihnen zu glauben. We're ready to believe you. Ja, wir reden natürlich über die Ghostbusters.
Ghostbusters.
Weil es kaum einen Film gibt für Menschen unseres Alters, der glaube ich, so an dem Nostalgiebaum rüttelt und schüttelt. Und der zurzeit, ich wollte gerade sagen, schon divisive, also mit sehr, sehr vielen gespaltenen Meinungen diskutiert wird, stimmt aber gar nicht. Ich habe das Gefühl, große Teile der Internetkritik sind sich jetzt schon einig, ist eine Katastrophe.
Und ich glaube, das ist so ein klassischer Fall von, die Zuschauergunst ist komplett anders eingestellt als die Kritik.
Ja, jein. Pass auf, weil wir haben den ja gemeinsam geguckt, du hast ihn sogar schon zweimal geguckt.
Ja.
Und daraufhin, um mal so zu testen, ob das nicht nur eine sehr subjektive Meinung von mir ist, bin ich dann auf Deep Dive gegangen. Mhm. Also leider Gottes auch wieder in die YouTube und Twitter.
Aber lass uns einmal ganz kurz anfangen. Wir sprechen heute Ghostbusters Frozen Empire.
Aber das habt ihr doch alle jetzt gelesen.
Ja, muss ich ja nochmal sagen, falls jetzt jemand einfach falls jemand die Playlist runterhört.
Einfach,
und
denkt, in alles reinklickt.
Über Afterlife oder was?
Nee, wir reden natürlich nicht über Afterlife, über den Frozen Empire. Der gar nicht von Jason Reitman recherchiert wurde. Ich dachte, das ist jetzt so sein Ding, dass Reitman jetzt die Ghostbusters geerbt hat. Stimmt aber gar nicht, der hat nur mitgeschrieben und mitgeproduced. Nee, auf jeden Fall wollte ich nochmal erzählen, dass dieser Film wieder von einer gewissen Popkultur-Film-Essayist-Bubble extrem politisiert wird. Und es Leute schaffen, eine kritische Masse zu manchen Aggregatseiten zu leiten, und den Film auch down zu voten. Das ist jetzt schon zum wiederholten Male passiert. Das letzte Mal im ganz großen Stil.
2016? Nee. Wie meinst du, oder?
Also nee, bei The Marvels ist das.
Achso, okay, ich dachte, du sprichst jetzt über den Film Ghostbusters von 2016.
Nee, 2016, Film Ghostbusters. Da ist was ganz Unangenehmes passiert, dass ja wirklich Frauenhass vermischt mit einem wirklich nicht guten Film. Also, dass man da sagen musste, von wegen, ey, also man musste sich so abtrennen von den rechten Trolls, die einfach per se behaupten, Frauen können nicht lustig sein. Ich muss sagen, nein, das ist doch totaler Quatsch. Das ist ein total richtig eigentlich talentierter Cast. Nur der Film ist leider nicht gut und lustig. Aber trotzdem bin ich nicht, ich gehöre nicht zu denen. Und ich habe mich da schlau getan und habe mich in echt eklige Ecken des Internets mal wieder begeben. Aber nicht so Pfui-Schmuddel-Ecken, sondern eher rechtskonservative Ecken, die wahnsinnige Reichweite ziehen. Also vielleicht kennen einige ZuhörerInnen, ja, jetzt gegendert, jetzt könnt ihr euch wieder aufregen, kennt The Quartering oder den Critical Drinker und all solche Sachen. Also so Leute, die so republikanische Werte vermeintlich vertreten und dieses Wertegestell dann auch auf popkulturelle Erzeugnisse drüber stülpen. Und dann immer überall eine Woke.
Ich bin jetzt total gespannt, wo dieser Film Angriffsfläche bieten soll, aber.
Oh, das kann ich dir sagen. Ganz, ganz schnell. Es werden gleichgeschlechtliche Beziehungen propagiert. Es werden, der Hauptdarsteller ist ein Beta-Male, also Paul Rudd ist ein Beta-Male, weil der nicht selber eine Familie gründen konnte, sondern sich nur in eine Familie quasi eingenistet hat. Okay. Der Junge ist ein total... Ein
Beta-Male, ich wusste nicht, dass es dafür Begriffe gibt.
Ja, siehst du.
Aber hat sich die rechte Szene denn ausgedacht, ich will dir jetzt nicht zu viel reingrätschen.
Na, es gibt ja in der rechten Szene so diese Andrew Tates und sowas, diese Alpha-Male und Sigma-Male-Bewegung. Also
da kommt das her, also genau, kein Alpha-Male.
Sondern ein Beta-Male. Beta-Male,
okay.
Dann ist der Junge, der Finn Wolfhard in seiner Rolle, auch der Film ist nicht mehr interessiert an den männlichen, hetero, cis, weißen Jungen.
Okay.
Dann ist natürlich auch eine tragende Rolle. Die Lösung ist ein Mensch, der keine Ghostbusters-Ausbildung genossen hat, aus dem Osten, also Kamel Nanjiani, ist auf einmal wichtiger als die Ghostbusters sozusagen. Und natürlich tritt der Film die Original-Ghostbusters, Bill Murray und die Werte, für die sie gestanden haben, alle mit Füßen. Und deswegen ist das ein ganz, ganz schlimmer Film. Und okay, danke Vogue Hollywood, du hast uns mit dem 15-jährigen Mädchen, was sich für ein Geistermädchen interessiert, alles kaputt gemacht, was uns jemals heilig war. Jetzt können wir auch die alten Filme nicht mehr gucken, ihr habt das alles zerstört. Und deswegen werden Filme runtergevotet heutzutage.
Okay.
So, was sagen Sie erstmal zu dieser Angriffsfläche?
Naja, hättest du mir gesagt, wo böte der Film Angriffsfläche für so eine rechte Bubble, hätte ich das alles nicht nennen können. Ich hätte gesagt, der Film bietet da keine Angriffsfläche. Punkt. Also jetzt, wenn ich das höre, denke ich mir, okay, aber muss man schon suchen. Ich finde, da gibt es andere Filme, die da viel offensichtlicher sind. So.
Ja, aber kennst du so bei South Park die Member Berries? Diese Bären, die immer sagen, remember this, remember this? Remember Chewbacca? Remember? Also die nur auf die Nostalgie gehen.
Mhm.
Und bei YouTube hat es inzwischen, glaube ich, so eine Bubble gegeben von Leuten, die erstens mit der neuen Generation unzufrieden sind und mit teilweise progressiven Gedankengut und so weiter und so fort. Und die jetzt immer sagen, von wegen, ihr nehmt uns das weg und das weg und das weg. Ihr habt uns die Turtles weggenommen. Naja. Ihr habt uns Star Wars weggenommen. Ihr habt uns Ghostbusters weggenommen. Wir hassen Captain Marvel, weil sie...
Ja, aber das scheint ja so ein Blick zu sein. Die scheinen ja zu suchen nach dem Motto.
Auf jeden Fall.
Ich gucke jetzt den neuen Ghostbusters und wo kann ich was finden, was ich so richtig scheiße finde.
Unbedingt. Das ist schon voreingefärbte...
Okay, aber ich sag mal so, der Film hat ja sowieso in Kritiken-Bubble, also nicht nur in rechten Kreisen, nicht die besten Wertungen. Der wird ja eh nicht gut gefunden. Also alles, was ich finde, ist so viel zu großes Team. Irgendwie, ich finde ihn auch schlecht beworben, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
Aber das finde ich super interessant. Da habe ich mich, wann haben wir den geguckt? Jetzt Mitte der Woche. Da habe ich mich noch sehr lange, habe ich mir da Gedanken drüber gemacht und noch drüber ausgetauscht, von wegen, wo geht da Image und Kritik und alles auseinander und wiefern leidet der Film einfach nur darunter, dass er quasi Nachfolger des allerersten Ghostbusters ist. Weil, wollen wir da mal vorwegnehmen, wir finden den beide nicht, also wir werden uns in diesem Hasskanon nicht einreihen können.
Nee, absolut nicht. Ich weiß auch gerade gar nicht, wir haben, ich glaube bei Dick Tracy hatten wir auch schon mal irgendwie ein bisschen über Ghostbusters geredet. Ich weiß, glaube ich, über den Female Ghostbusters so ein bisschen nebenbei geplänkelt. Aber ich glaube, Afterlife haben wir ja gar nicht besprochen.
Afterlife oder? Haben wir nicht besprochen.
Komisch. Irgendwie war mir fast so, als hätten wir es gemacht. Aber
es gibt immer so Filme, da musste ich auch immer so nachgucken. Ich hatte letztens auch eine Idee, was ich gerne besprechen musste, würde, gerne täte und musste durch mein Let's Talk About Spandex und durch das Filme zum Dessert-Archiv durchgehen, weil ich nicht sicher war, dass ich einfach einen Film als Grundthese so interessant finde, dass ich so alle paar Jahre mal wieder über den reden wollen würde, könnte. Aber muss immer sicher gehen, dass das Kapitel nicht schon in einem Schwatz geschlossen ist. Ja. Wollen wir...
Aber vielleicht, um vorweg zu Nostalgiefaktor, also ich hatte damals ja das Spielzeug, aber ich bin auch ein Ticken älter als du. Ich hatte auch damals das große Ghostbuster-Building, wo man oben den Schleim durchkippen konnte und danach musstest du aber gefühlt erstmal den ganzen Tag putzen, um diese Schleimreste auch wieder wegzukriegen, weil dieses Mal hat es dann so verklumpt und das war auch irgendwie bar. Und plus, man konnte zum Beispiel den geilen Schleim gar nicht kaufen, weil er in Deutschland irgendwie wegen Zusatzstoffen gar nicht verkauft wurde. Oder
nicht
so.
Essen.
Man konnte den irgendwie in Dänemark kaufen und so. Hier gab es dann irgendeinen anderen Schleimi, den man dann alternativ da durchgekippt hat. Weil das war so ein, weißt du, kennst du das? Das war so ein dreistöckiges
Ding. Ich kenn Bilder davon, ich hatte das nicht, aber ich kenne das. Ja,
und
klar.
Auf jeder Ebene war so ein Gitter sozusagen, in dieses Plastik. Und dann konntest du oben den Schleim reinkippen und dann ist das so Stockwerk für Stockwerk runtergetropft. Und das hast du halt einmal gemacht und dann hast du das Ding geputzt.
Ja.
Das war auch so ein bisschen, eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Kinder, aber auch irgendwie ganz geil.
Also spielzeugmäßig bin ich da nicht so eingestiegen, da war ich eher diese Generation Batman The Animated Series und Spider-Man vor allem. Aber natürlich ist Ghostbusters sowohl als Film, weil der gruselig genug ist und actiongeladen genug ist, dass du den als Kind gucken kannst, so. Aber auch ab und zu witzig und auflockernd und dass der erste Film vor allem auch teilweise ja ziemlich, ich wieder englisches Wort, ziemlich raunchy, also ziemlich frivoles in seinem Humor. Und teilweise ja sogar eine gekonnte Kritik an der neoliberalen Wirtschaftspolitik unter Ronald Reagan. Das wusste ich damals natürlich nicht, aber es gab halt Bibliotheksgeister und Gerichtssaalgeister und Schleimmonster. Und die waren ja genuin sogar teilweise echt ein bisschen gruselig. Also ne, hier, wie heißt Gozer im ersten Film,
ja.
diese böse Gottheit. Das ist ja schon irgendwie gruselig, wenn jemand so in so einer androgynen David Bowie-Montur mit so zerkratzter Stimme und diese beiden Höllenwolfsviecher.
Genau, da
und
muss
so.
Man, glaube ich, auch mal drüber reden, wie die Ghostbusters eigentlich funktionieren. Weil ich weiß, wir haben kurz bei dem 2016er drüber gesprochen, warum der nicht funktioniert.
Ja.
Und das hat ja überhaupt nichts mit dem Frauenteam zu
Nein,
tun,
null.
Sondern vor allem, wie der Humor angelegt ist. Und ich finde, der ist im Vergleich zum ersten halt ein gutes Beispiel, weil der spielt ja am Anfang auch in der Bibliothek.
Mhm.
Also man hat quasi eine Wiederholung dieser ersten Szene aus Ghostbusters 1, aber es funktioniert halt einfach nicht. Und das liegt halt auch daran, weil sich diese Geistererscheinungen nicht ernst nehmen. So.
Mhm.
Und wenn ich jetzt aber an die allererste Szene von Frozen Empire denke, das ist ja schon wieder ein anderes Kaliber.
Das ist sogar einigermaßen gewalttätig für einen ab 12er Film.
Ja, und
Der Film hat einen Bodycount.
Und ich habe jetzt beim zweiten Mal, das ist mir auch nochmal aufgefallen, da ist ja wirklich, also vielleicht können wir die erste Szene einmal ganz kurz beschreiben, bevor wir in den Inhalt gehen. Also es ist 1904
oder so.
4, keine Ahnung, auf jeden Fall. Da ist auch das Ghostbuster-Building schon einmal zu sehen. Da ist noch eine Feuerwehr drin und die werden zum Einsatz gerufen.
Ja.
Und die fahren dann da irgendwo hin, in irgendein Hotel oder wo das stattfindet. Und da ist so eine Adventurers-Gesellschaft oder sowas.
Die nennen sich Abenteurer-Club irgendwie Brooklyn
genau.
oder sowas.
Genau, und die Tür ist verschlossen und da kommt so ein bisschen Nebel raus. Und man denkt sich, okay, Feuerwehreinsatz, da ist jetzt Feuer drin und so. Und dann ist aber alles irgendwie eingefroren und so. Und dann kommen sie rein und alle Leute sind vereist. Und dann ist auch einer an so einem Grammophon, was man noch so von Hand bedienen musste. Und dem ist so, der Arm ist ab. Der Arm hängt noch am Grammophon.
Also er wurde so geschockgefrostet, dass es quasi zum Bruch kam an der Stelle, wo
da
die Bewegung...
Da dachte ich schon, echt krass. Also es ist so ein bisschen nebenbei, so mit so einem Schwenk wahrscheinlich.
Aber es ist ein gewisser morbider Humor einfach drin. Also.
Ja, und das für so einen Film, der auch für Jugendliche ist, dachte ich schon so, okay, da hat so ein, zwei Sachen, wo ich denke, das ist auch schon nicht so ganz ohne. Da sterben schon Leute, auch jetzt nicht so super explizit, aber sie sterben halt.
Naja, du wirst ja trotzdem mit Abtrennung und sowas und mit einem Bodycount, auch wenn später der Film sich dann wieder in seiner Logik ein bisschen auflöst, aber ist egal. Aber am Anfang denkt man schon so, ui, irgendwie ist das echt nicht ein angenehmes Ding, wenn da die Eisleichen quasi zerplatzen und wegschmelzen und sonst was.
Ja.
Das stimmt schon.
Da sterben und, Menschen auf jeden Fall.
Genau, und du sagst es, ne, diese Geisterbedrohung ernst nehmen ist, glaube ich, ein wichtiges Ding. Also, obwohl das, der erste Film ist ja fast eine Wirtschaftskomödie. Leute, die im akademischen Bereich nicht weiterkommen, machen quasi eine Privatwirtschaft auf und wissen um ihren eigenen Marktwert, sobald es zu Invasionen von Marshmallow-Menschen kommt und sonst was. Aber alle Gespenster, so albern sie in ihrem Design auch sind, können halt wirklich was kaputt machen. Diese Höllenhunde sind bedrohlich. Diese ersten Hotelgeister sind auf ihre Art irgendwie bedrohlich. Sogar die Strahlen, die diese Menschen selber schießen, sind bedrohlich. Also die haben kleine Nuklearreaktoren auf ihrem Rücken. Und auch diese Strahlen machen halt auch irgendwie echt Schaden und fackeln Sachen ab. Und ich glaube, in einem Film, erster oder zweiten, gibt es ja auch diese, erinnerst du dich an diese verurteilten Brüder, die als Geister zurückkommen?
Ja.
Um den
das müsste im ersten sein.
Um den Richter irgendwie wieder heimzufahren und sonst was.
Ja.
Das wird natürlich nicht ausgespielt, weil es auch irgendwo eine Komödie ist und auch für alle Altersgruppen irgendwie einen Zugang bieten soll. Aber die Idee ist, dass zum Tode verurteilte Leute die negative Energie von denen sich irgendwie wieder manifestiert und wieder zurückkommt. Das ist ein gelungener Horrorgedanke. Ne? Und das ist in diesem 2016er Film irgendwie untergegangen, dadurch, dass der Bösewicht, der ist ja, glaube ich, so ein Nerd, der irgendwie auch Frauen doof findet, der ist so ein
Guck mal, den kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
Ja, das ist
so
auch,
viel Eindruck hat der hinterlassen.
Ja, ne, das ist einfach nur blöde, weil der auf so einer Metaebene funktionieren möchte. Ne? So von wegen, also ein Nerd, ein toxisch maskuliner Nerd ist der größte Feind von 4 Female Ghostbusters.
Ja.
So, und dann wird irgendwie Chris Hemsworth übernommen von dem Dämon und das reicht aber auch nur für so ein paar Slapstick-Jokes und sonst was. Ich glaube einfach, dass der Regisseur, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, ich glaube, es ist auch der Bridesmaids-Regisseur gewesen. Achtung, gefährliches Halbwissen, ich hab's jetzt nicht kontrolliert, ich hab nicht das Handy in der Hand. Der war einfach der falsche Regisseur. Der hat eine falsche Humorfarbe. weil ich bin eigentlich ein Fan von diesem weiblichen Cast. Gerade Kirsten Wick ist eine ganz, ganz tolle komödiantische Schauspielerin. Und jetzt haben wir halt Jason Reitman, der ja so als tonaler Wächter über die neuen Ghostbuster-Franchises wachen soll.
Über den Regisseur könnte man auch noch mal kurz reden. Das ist Jill Keenan?
Ich habe es erst im Abspann erfahren, ich dachte, das ist jetzt der Deal, dass Jason Reitman immer alle Ghostbuster-Franchise-Sachen mit begleiten muss.
Also ich sag mal so, der Mensch hat so Sachen auf dem Schirm wie Monster House, den ich nicht gesehen habe, dieser Animationsfilm von Disney. Ist das Disney?
Oh Gott, weiß ich nicht. Also ich weiß um Monster House.
Monster House. Nee, ist nicht Disney, glaube ich. Aber nee, ist so ein Animationsfilm, ja, auf jeden Fall. Habe ich auch mal gesehen. Ist aber auch jetzt schon, der ist von 2006.
Den hat Dan Harmon mitgeschrieben.
Kann sein. Mhm. Und vor allem hat er das Poltergeist-Remake gemacht von 2015. Dafür war ich sogar im Kino und der ist halt wirklich schlecht. Und ich glaube, ich hatte jetzt, ich habe ihn jetzt wirklich in dieser Woche zweimal gesehen, weil wir uns ursprünglich mal letzten Sonntag irgendwie so halb gesagt haben, wir könnten den gucken. Dann habe ich einer Freundin davon erzählt.
Ja.
Und dann hatte sie gesagt, ja, hätte ich Bock. Und dann meintest du, dir passt es nicht so gut. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gucke ich den mit ihr am Sonntag. Ja. Und dann habe ich gesagt,
holst du nochmal nach, ja.
Ich habe ja Mittwoch eh nichts Besseres vor am Nachmittag, dann gehe ich mit ihr ins Kino.
Du hältst die Kinoindustrie am Leben.
Ja, das war auch beim zweiten Mal, hat er mich erfreut.
Mhm. Aber erzähl doch mal was zum Regisseur, dann können wir ganz kurz mal die Handlung
genau abreißen. Genau, er hat ja noch gemacht Boy Called Christmas, den sagt mir nichts, ein Kinderfilm offenbar mit Weihnachtsthema. City of Amber, auch nicht gesehen, 2008, aber von gehört.
Mhm.
Kollege hat hier 2 von 5 Sternen vergeben, das ist natürlich jetzt auch nicht super. Bill Murray ist aber auch dabei. Und was ist hier noch? The Lark 2004, das muss wahrscheinlich so dein Erstling sein, nie von gehört. Genau, und jetzt Ghostbusters nach dem unsäglichen Poltergeist-Remake und Monster House. Ich glaube, Monster House war okay.
Monster House hat, glaube ich, einen guten Leumund. Wir müssen ja auch mal sagen, dass es extra für diese Ghostbusters-Filme jetzt eine Unterproduktionsgesellschaft von Sony gibt, nämlich die Ghost Corps. Alles, was Ghostbusters sein soll, angeblich ist auch wieder was Animiertes in Planung, soll unter dem Label Ghost Corps laufen. Also die arbeiten wieder an so einem Shared Universe. Und da soll Jason Reitman als Sohn von Ivan Reitman immer die Obacht halten. Und deswegen hat es mich echt krass gewundert, dass der so innerhalb des zweiten Filmes dieser sehr jungen Entwicklung dieses neuen Franchise-Unternehmens schon die Kontrolle abnimmt. Weil über Afterlife kann man ja sagen, was man möchte. Der sah wertig aus. Und da gibt es eine Geschichte hinter der Geschichte, weißt du? Dadurch, dass du dem Sohn diese Staffelfackel weitergibst, hat das immer so eine andere Art von Gültigkeit, von Glaubhaftigkeit, dass jemand das so auch ganz lieb hat und ganz doll beschützen möchte.
Mhm.
Das ist vielleicht sogar natürlich irgendwie Quatsch. Und der wird sich auch nicht dagegen wehren, wenn Sony irgendwelche Verwaltungsrechte irgendwelche kapitalistischen Prozesse lostreten, so, ne? Mhm. Aber du hast das Gefühl dadurch, dass man sagt, ach, der Jason, der wird das schon beschützen.
Weißt du eigentlich, was da damals war? Weil ich bin der Meinung, das ist aber schon echt lange her, dass ich drüber gelesen habe. Es war ja immer die Rede mal von dem dritten Teil, der hätte ja auch Sinn gemacht damals schon.
Ja, ja,
ich weiß nicht, von wann war der zweite? Anfang der 90er
oder so? Ja, Anfang der 90er war der.
Und ich bin der Meinung, mal was drüber gelesen zu haben, dass ein dritter halt ewig in dieser Produktionshölle drin steckte, es irgendwie zig Drehbuchvarianten gab, sich die Verantwortlichen nicht einig wurden, was sie jetzt eigentlich machen wollten und so.
Es gab ein PlayStation-Spiel, wo große Teile des Skripts für den dritten Teil mit verwendet wurden.
Ah, okay.
In der Fanbase gilt das sogar als inoffizieller 2,5er Teil.
Okay.
Und das Videospiel soll auch echt gut sein. Das Problem ist natürlich so ein bisschen, dass du gerade bei Ghostbusters sobald du da einmal anfängst, hinter dem Zeitgeist hinterherzurennen und nicht mehr so selber an deine Kernstärke glaubst, dann kommst du in so ein Bedrängnis, weil dann Special Effects werden weiterentwickelt. Oh krass, da müssen wir uns über Special Effects nachdenken. Humorfarben ändern sich. Sind unsere Stars überhaupt noch bankable genug? Ist Dan Aykroyd überhaupt noch jemand, für den wir ins Kino gehen?
Ja.
Und dann ist das ja schon Mitte, Ende der 90er vorbei. Und dann kannst du sagen, alles klar, dann müssen wir voll auf Nostalgie gehen. Dann sagt man, oh, ist das noch stark genug, blablabla. Und ehe du dich versiehst, sind wir in Remake-Gedanken. Weil die CI zu stark ist und der Song zu stark ist. Und die Grundidee. Und wir uns grob an Spielzeuge und an das Auto und sonst was erinnern. Hat ja einen Grund, glaube ich, warum auch das Auto es in jedes Remake schafft.
Ja.
Weil wir das Auto sehen wollen.
Das Auto und Slimer, ne?
Das Auto und Slimer, genau. Wollen wir mal ganz kurz nur die Handlung abreißen, so groß oder klein sie ist, und dann sagen, was uns gefällt und was uns nicht gefällt.
Können wir gerne machen. Also ich muss ein bisschen gestehen, ich habe ein bisschen mein Problem mit den ganzen Namen. Aber ich werde hier kurz mal bei Letterboxd spicken.
Spick mal. Das sind nämlich auch viele. Der Cast ist schon groß für so einen relativ banalen Abenteuer.
Und da bin ich nämlich dann auch gleich beim Teil meiner Kritik, aber erstmal Inhalt. Also wir hatten ja Afterlife.
Ja.
Das war ja quasi so eine Art Reboot und Fortsetzung in einem.
Und gleichzeitig ein einigermaßen eigentlich gelungenes Goodbye-Sagen zu den alten Recken.
Und jetzt sind wir in Teil 2. Das heißt, die sind von Oklahoma wieder in die Stadt gezogen und arbeiten jetzt als Geisterjäger im alten Gebäude, weil dieses alte Gebäude ja in irgendeinem Teil, was der erste oder zweite, als Übergang in eine andere Welt benutzt wurde und deswegen geschützt werden muss. Und die alten Recken sozusagen versuchen, das Gebäude zu schützen, die Technik weiterzuentwickeln und die neuen arbeiten jetzt sozusagen als Geisterjäger, diese Familie Spengler. Und dann, jetzt muss ich gerade mal überlegen, was passiert denn inhaltlich?
Kommt das MacGuffin des Films,
genau,
eine weiße Kugel.
Genau, ja, wo Dan Aykroyd sammelt, das ist, glaube ich, die Erweiterung jetzt des Ganzen. Also Geister tauchen nicht nur einfach in dieser Welt auf, sondern sie können auch Dinge sozusagen
auratisch aufladen.
Genau, sie können in Dingen existieren. Ja. Das heißt, wenn was war denn da für ein Beispiel?
Da war ein Dolch, wo sie Sachen rausgeholt haben und
genau, jemand hat so einen Discman, der so immer versucht, nach jemandem zu schnappen und so. Und dann haben sie halt so eine Technik, um halt den Geist von dem Objekt wieder zu trennen und so und dann halt sicher zu verwahren. Und ja, so ein junger Mann kommt an, der halt so eine Kugel Dan Aykroyd anbietet. Und diese Kugel ist ganz offensichtlich ganz krass aufgeladen.
Genau.
Wir haben die Kugel natürlich schon im Vorspann gesehen, nämlich in dieser besagten Szene, wo halt alle Leute eingefroren sind. Also wir wissen, die Kugel
ist evil,
der Film heißt Frozen Empire. Ja. Also wir wissen ungefähr, was kommt.
Wir haben Wissensvorsprung, ja.
Genau. Und natürlich ist es nicht gut, diese Kugel aus seinem ursprünglichen Verwahrungsort zu entnehmen. Und damit geht die ganze Chose los, so. Und dann kommt noch ein Geistermädchen, die der Phoebe erscheint, die sich so ein bisschen anfreunden. Oder auch mehr, wenn man, je nachdem wie man das deutet, also ich habe da jetzt keine große Liebesgeschichte drin gelesen, aber...
Ich finde, man kann beides deuten. Also ich habe mir eigentlich auch noch schlau gemacht, ob das nur ich so sehe, weil immer aufpassen, aber tatsächlich ist das, man kann Queercode lesen, aber das ist natürlich nicht explizit auserzählt so.
Ja.
Also an sich ist ja die Tochter des Spenglers schon so ein bisschen als Charakter queer-coded angelegt.
Finde das weit hergeholt, aber ja, vielleicht könnte man das.
Doch, also ich denke schon, dass die vom Auftreten so diesen boyish Look hat, diesen Tomboy-Look und so. Das ist aber natürlich in einem Moment, wo das Mädel ja auch noch mit 15 ihre Sexualität oder ihre Zuneigung noch so entdeckt. Und ein guter Kommentar dazu ist von wegen, es ist ja egal, in welcher Form sie sich dem Geist zugetan fühlt, weil das ja eigentlich nur Photonen sind, die sich zusammensetzen. Also, ne, ist ein Geist ein Geschlecht oder nicht?
Naja gut, aber die ist ja, also der Geist
ist von der Schauspielerin gespielt, aber im Grunde
weiblich verortet.
Ja, aber du bist ja nicht scharf darauf, dass du da irgendwie in Scherenposition mit dieser Person gehst oder mit diesem Geist gehst, weil das ja auch irgendwie gar nicht funktioniert. Da gleitest du ja durch. Das kann kein wirklich sexuelles Begehr sein, das kannst du irgendwie ästhetisch pleasing finden und so weiter und so fort. Aber dahingehend ist ja diese Liebe, wenn sie überhaupt eine Liebe ist oder vielleicht auch eine Freundschaft, das ist ja egal, das ist ja vollkommen zur Interpretation. Ist ja eh nicht gegeben. Also jede Zuneigung ist ja erstmal dadurch, dass jemand sich verstanden fühlt.
Ja.
Aber einerseits finde ich, und das ist auch ein sehr schlauer Kommentar, den ich gelesen habe, oder den ich so unterschreiben würde, die gehen ja gefühlt auf Dates. Das erste Date ist im Park, das zweite Date ist im Bistro und beim dritten Date lädt man awkward die Person zu sich nach Hause ein. Und fühlt sich auch so leicht unwohl und sagt, oh, ich habe hier nur diese blöden Klamotten angezogen.
Ich finde es interessant, dass du da so viel reininterpretierst. Ich finde...
Aber so funktionieren Filme, wir interpretieren
nein, nur. Nein, ich würde das ja, ich bin ja, also um das mal zu sagen, wenn das so wäre, dann würde ich den Film noch besser finden.
Ja.
Ich finde nur zum Beispiel, dass im Diner, ich meine, da gehen sie rein, sie sehen sie, sie schießen auf sie, sie ist weg. Das ist die Diner-Szene so. Wo ich mir denke, es hätte man... Da hätte man mehr rausholen können.
Ja.
sowie aus der ganzen Beziehung und auch der Motivation daraus, was dann passiert.
Ja.
Weil das finde ich etwas unausgewogen und deswegen auch diese ganze Interpretation, dass man sie so liest. Ich finde, da macht der Film nicht genug. Und ich hätte es besser gefunden, wenn der Film das mehr ausformuliert hätte. Ich glaube, das hätte ich gut gefunden in dem Fall.
Zum einen muss der Film aber auch aufpassen, nicht zu queer zu werden.
Und ja, ich finde nur, also aus meiner Sicht, ich hätte das überhaupt nicht reingelesen. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich finde, da ist so wenig drin, aus meiner Sicht, dass ich nicht auf die Idee gekommen wäre. Also wenn man natürlich mit der Brille drauf guckt und das sehen möchte, kann man das, glaube ich, sehen. Aber ich hätte es cool gefunden, wenn da mehr drin gewesen wäre, dass ich es auch gesehen hätte. You know what I mean?
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja auch, aber es ist auch gleichzeitig schön, dass man darüber irgendwie diskutieren kann, weil das konnte man in letzter Zeit irgendwie wenig, so Leerstellendiskussion. Und aber zum anderen gebe ich dir voll recht, dass der Film, da hat er was voll Interessantes. Und auch diese Schauspielerin macht das voll gut hier, die junge Spengler, die
auch. Ich finde auch die Schauspielerin von dem Geist, ich weiß gar nicht, wer das ist.
Das sind beide, sehr gut.
Die ist sehr gut. Genau, aber vielleicht inhaltlich noch einmal ganz kurz. Also ich sehe gerade hier, der Bahnhofskino hat 1,5 Punkte vergeben von 5.
Ah. Oh, da gehen wir auseinander, Bahnhofskino.
Oh, hauha, ja.
Sind wir mal gespannt. Aber erst hier hören und bewerten bitte.
Genau.
Nicht jetzt zu Bahnhofskino rüber wechseln.
Nee, ich glaube, die haben ihn noch nicht besprochen. Genau, der Geist erscheint ihr und die freunden sich so ein bisschen an. So würde ich es jetzt lesen. Aber wir stellen fest, okay, der Geist ist offenbar irgendwie mit diesem bösen, in dieser Kugel gefangenen Geist irgendwie in irgendeiner Abhängigkeit und so. Das ist nicht nur gut, was sie da am Schilde führt.
Genau.
Genau, damit wird auch diese Freundschaft zum Geist auf eine kleine Probe gestellt.
Und gleichzeitig, wie es so sein muss, dritter Akt, obwohl die sich ganz, 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 ganz viel informiert haben, was das wohl alles sein könnte, das Böse wird freigesetzt und die Ghostbusters müssen über sich hinauswachsen, Fragezeichen. Da werden wir nämlich zu einem dritter Akt-Problem, glaube ich, kommen.
Ja.
Um dann hier Freeze-Teufel aus New York wieder zu vertreiben.
Genau. Und es passieren unglaublich viele Kleinigkeiten.
Ja.
Die, glaube ich, jetzt den Rahmen sprengen würden, wenn wir auf alle einzelnen eingehen.
Ja, die auch einfach nicht wichtig genug sind. Da kann man vielleicht in einzelnen Kritikpunkten kommen. Aber genau. An sich ist das, der Film funktioniert teilweise, das ist vielleicht auch eine Kritik, zu vignettenhaft,
ja.
Weil zu vielen Charakteren irgendwas zu tun gegeben werden muss. Und die interessanten Metaphern des Films leiden darunter so ein bisschen. Wie zum Beispiel die Nachkommen der Spenglers, wo die Tochter ganz klar auch wirklich nach Egan Spengler kommt, also zu wissenschaftlich, zu verkopft, kann Gefühle schlecht mitteilen, weil sie sich auch unverstanden fühlt und einfach schon zu schlau für ihr Alter. Super interessante Figur, aber auch den vermeintlichen Verrat, der dann da stattfindet und die Zerrissenheit von ihr, kriegen wir zu wenig erzählt, weil so viel anderer, auch teilweise Quatsch, erzählt werden muss.
Ja.
Der dann gar keine. Also der erste Ghostbusters-Film war ja immer eine schlaue Metapher auf irgendeine gewisse Zeitgeistigkeit. So. Und da sind zu viele B-Plots, die keine schlaue Metapher auf nichts sind. So, die sind
ja
einfach
auch
nur
teilweise zu wenig führen. Es gibt halt relativ früh ja schon den Punkt, wo wir den alten Bürgermeister nochmal sehen.
Genau.
Das ist auch, glaube ich, der alte Schauspieler aus dem alten Film.
Genau. Nostalgie, er ist wieder da.
Genau, wo ich am Anfang noch dachte, okay, jetzt ich verstehe, was sie wollen.
Mhm.
Der hat ja im ersten Teil schon versucht, irgendwie die Ghostbusters irgendwie lahmzulegen und so und macht das jetzt halt wieder. Da sagt ihr macht alles kaputt, das wollen wir
möchten
nicht mehr.
Wir nicht, ja.
Genau, wo du aber danach zu Recht ja auch anmerktest, hey, aber der hat ja eigentlich sein Learning gehabt in den alten Filmen, dass es die Geister doch gibt und am Ende ja eigentlich die Ghostbusters, glaube ich, auch gebeten hat, da einzugreifen.
Ja.
Und dass er jetzt natürlich wieder irgendwie 40 Jahre später da komplett anders denkt, ist.
Der Hebel ist auch wieder voll der gleiche, weißt du? Also mit demselben Hebel wie vor 30 Jahren kommen, da muss man denken, was wäre denn heute dieser Hebel?
Genau, aber es führt ja zu nichts im Prinzip. Nee. Und im Alten ist er ja maßgeblich dafür verantwortlich, dass am Ende, ich sag mal, die Kacke am Dampfen ist so.
Mhm.
Und das passiert ja hier nicht. Das heißt, dieser dramaturgische Hebel ist hier gar nicht da. Das heißt, er ist eigentlich nur noch ein Gimmick, weil der schon mal dabei war. So.
Genau, und dann halt diese Idee, dass er damals Sicherheitsinspektor für sonst was war und jetzt sich zum Bürgermeister hochgearbeitet hat. Ja, also das ist ja wirklich nur, dass man einen Finger drauf zeigt und sagt, ach lustig, diesen Schauspieler gibt es auch immer noch und der sagt, feuert dieselben Phrasen ab. Gleichzeitig versuchen sie Sachen auch zu modernisieren und wie gesagt, total viele Charaktere einzubauen. Ich liebe Patton Oswalt als Schauspieler, der hat da eine kleine Rolle, aber wenn du nichts mit Patton Oswalt anzufangen weißt, außer diese eine Bibliotheksszene, dann ist die Frage, warum setzen wir ihn überhaupt ein? Weil das hätten unsere Charaktere auch irgendwie anders herausfinden können. Da müssen wir nicht in die Bibliothek gehen, weil wir uns an die Bibliotheksgeister erinnern müssen, sollen, tun, täten.
Ja.
Der hat gute Gags gehabt und der macht seine Sache auch echt gut, aber wenn man da so hinterfragt, wo man denkt, oh, der Film hat schon so viele A, B, C, D-Plots, warum machen wir da jetzt noch so ein Ding auf? Genauso, wir erinnern uns an Slimer, da muss natürlich Slimer irgendwie einen B-Plot kriegen, der aber eigentlich nur in so einen drei einzelnen relativ lahmen Gags mündet. Ich habe mich gleichzeitig natürlich auch gefreut, Slimer zu sehen, aber wenn du denkst, oh, der Film hat teilweise Pacing-Schwierigkeiten, das kommt ja ganz klar daher.
Ja, da gebe ich dir recht. Und vielleicht ist es dann auch einfach zu viel. Weil wir haben ja so, zum Beispiel hier die Phoebe hat ja auch jetzt eine Connection zu einem Geist.
Ja.
Der wie heißt der Schauspieler? Finn?
Wolfhard.
Wolfhard aus Stranger Things, glaube ich, jedem bekannt.
Ja.
Der hat halt so eine kleine Mini-Connection zu Slimer. Es führt zu nix, seine ganze Rolle.
Das ist
Rolle.
Ja auch keine Connection so wirklich. Also kannst du nicht jemandem drei Szenen geben, dann haben sie eine Connecte. So. Also
nee, aber mir tut es so ein bisschen auch um den Schauspieler leid. Der hat ja eigentlich Star-Qualitäten durch Stranger Things gehabt. Das war ja bei Afterlife schon, oh wow, der spielt mit.
Ja.
Sofort so Stranger Things-Vibes. Und da war ich schon mega enttäuscht, weil ich dachte, okay, die geben ihm nix. Also Afterlife fand ich wirklich enttäuschend, weil du baust halt diese neuen Ghostbusters auf. Also ich fand, der Film macht ja relativ, also Afterlife jetzt, nimmt sich relativ viel Zeit, um sie quasi auszubilden, dass sie ihre ersten Geister jagen, sehen, wie diese Fallen funktionieren, bla bla bla. Um dann das Finale eigentlich komplett denen wegzunehmen, die alten Recken nochmal zu zeigen, so ganz viel Nostalgie zu bedienen und so. Also es kam in der Kritik ganz gut an. Mir hat es gar nicht zugesagt. Ich fand das schade, weil ich dachte, hey, jetzt haben wir die neuen Geisterjäger und die werden halt komplett degradiert zum Ende des Films hin.
Ich glaube, weil du es wirklich als Hero's Journey von neuen Helden siehst und ich glaube, bei Afterlife, deswegen ist er, glaube ich, auch sogar beliebter, als er wirklich als Film eigentlich ist, ist das so ein liebevoller Goodbye-Letter, also Abschiedsbrief zu einer Franchise aus unserer Jugend, einer Franchise, die wir durch unsere Väter kennengelernt haben und auch so ein Abschied auf unsere Väter, die nicht mehr die Helden sind, die wir damals kennengelernt haben. Unsere Väter sind gebrechlich geworden, sozusagen. Weißt du, diese Metadiskussion schwingt ja dadurch mit und ist ja auch von dem Film provoziert, dadurch, dass jede Pressetour von Ivan Reitman und Jason Reitman quasi begleitet wurde.
Ja.
Und durch diese leicht schnülzige Metadiskussion, glaube ich, kriegt der Film von vielen Leuten so noch ein paar extra Prozentpunkte.
Das war für mich aber die größte Schwäche des Films.
Würde ich ja sogar teilweise mitgehen, beziehungsweise ich habe ja gar nichts dagegen, weil man wirklich sagt, von wegen noch mal ein letztes Hurra. Ich verstehe aber nicht, warum wir ein letztes Hurra inszenieren, wo sie ja sogar noch Harold Ramis, Spoiler, Geister Harold Ramis, auch noch Tschüss sagen und der entschwindet und löst sich so in alle Partikel des Universums auf.
Ja.
Dass wir dann jetzt sagen, okay, ab jetzt werden nur noch die alten Ghostbusters benutzt, wenn wir sie wirklich handlungsmäßig brauchen. Und Ray, also der Ghostbuster, der gespielt wird von Dan Aykroyd, der hat noch innerhalb der Handlung von Frozen Empire irgendwie so eine gewisse Funktion. Mhm. Weil der hat dieses Antiquariat aufgebaut, ist irgendwie immer noch spleenig und meint so von wegen, ey, ich habe keine Enkel, sonst was. Geister sind halt irgendwie mein Leben. Mhm. Und kann so ein bisschen als Exposition-Dump dienen. Ja. So ein klein wenig. Das, was Patton Oswalt im Grunde in dieser Bibliothek später macht, hätte auch Ray machen können.
Ja.
Da gehen die jungen Geisterjäger sagen, ey, und ich hätte von den alten Ghostbusters deswegen auch nur noch Ray wahrscheinlich behalten. Ich hätte Ernie Hudson rausgenommen und ich hätte auch, und ich weiß, wir alle lieben Bill Murray, ich hätte Bill Murray knallhart aus dem Film rausgestrichen, jetzt aus Frozen Empire. Wir haben diesen Ghostbusters Goodbye gesagt, wir brauchen und sollten sie auch nicht mehr haben.
Ja, wobei ich ehrlich gesagt, ich fand diese Szene, wo er hier den...
Du fandest einen Gag gut, aber jetzt müssen wir mal...
Also ja, aber das war ein guter Gag, weil er auch noch ein bisschen... Ich fand, er hat noch was erzählt, was Neues, hat auch das Alte verwiesen. Das ist das, wenn er diesen neuen Firemaster da gespielt von dem Keenan. Wie heißt er weiter?
Kumail Nanjiani.
Mhm. wenn er ihn quasi testet. Und er hat ja halt im ersten Teil ja auch diese dubiosen Kartentricks gemacht, eigentlich nur um irgendwie Frauen abzuschleppen und so. Hier scheint er jetzt ein bisschen kompetenter geworden zu sein im Laufe der Jahre und es führt ja auch zu was, die Szene, ist ja nicht einfach nur noch der Gag, aber diese Situation, dass er da steht und ihn irgendwie eigentlich, indem er ihn mit Kugelschreibern bewirft, eine Reaktion hervorruft, das fand ich halt sehr schön. Aber,
du fandest die Gags gut und ich finde ja auch Bill Murray
witzig. Aber mir hätte es zum Beispiel in dem Moment gereicht, ich hätte ihn am Ende nicht nochmal gebraucht, wie er ins Firehouse kommt zum Beispiel, da gebe ich dir total recht. Also es war... Und das ist aber auch ein bisschen mein Hauptproblem gewesen mit der Werbung, weil ich hatte am Anfang keinen Bock auf den Film. Ich habe halt die erste Werbung gesehen und habe halt gesehen, der erste Trailer wird nur beworben mit diesen alten drei Schauspielern.
Alle Pressefotos sind ein, also im Film Empire und sonst was Magazin. Man sieht immer nur die drei Recken. Ich dachte wirklich, die tragen auch sehr viel mehr des Films.
Auch wenn man auf die Savoy-Seite kommt, als großes Bild sind da Ernie Hudson, Bill Murray und Dan Aykroyd zu sehen. Ja. Und ich denke mir so, aber haben die nicht mit Afterlife den Staffelstab übergeben? Soll es jetzt nicht um die neuen Ghostbusters gehen? Und dann war ich aber relativ überrascht, dass es sich im Gegensatz zu Afterlife für mich sehr viel gleichgewichtiger angefühlt hat. Aber natürlich trotzdem sind die sehr präsent. Also sehr, sehr präsent dafür, dass es eigentlich ja jetzt neue gibt.
Ja. So. Und wir daran erinnert werden, dass theoretisch die Formel, also an sich an dem Cast, ich habe gedacht, dieser Cast präsentiert uns auch einfach so eine fast schon kultige Neubesetzung der Ghostbusters. Also die beiden jungen DarstellerInnen, die sind toll. Aber auch Paul Rudd, der hat ja schon so einen eigenen Kult um sich herum aufgebaut und ist ja auch irgendwie ein charismatischer Dude. Patton Oswalt ist so ein Nerd-Comedian, den man wunderbar da reinwerfen kann. Kamel Nanjiani macht seine Sache auch gut. Und sogar James Acaster, das ist so ein britischer Comedian, der so ein bisschen sogar den Egan Spengler-Look in den ganzen Film fährt. Also dicke Hornbrille, hochgegelte Haare. Und spielt auch so einen Typen, der so zu verkopft ist für sein eigenes Gut. Und dachte ich so, ihr habt ja so Archetypen theoretisch. Also, ihr habt den einen nerdigen Typen, der ins Okkulte krass absteigen kann. Wir haben den leicht ironisch trockenen, der gar nicht so richtig an die ganze Scheiße glaubt. Und wir haben den Verkopften so. Warum müssen wir denn diese Rolle doppelt besetzen? Vor allem, wenn sie alle im Finale nichts zu tun haben, außer dass sie alle jetzt sich so einen Atomreaktor auf dem Rücken schneiden und alle in die Richtung eines Frostdämonen schießen. Also wir haben ja am Ende wirklich irgendwie gefühlt 16 Leute in dieser Feuerhütte.
Ich glaube, es sind 12, aber gut. Es gibt so eine Totale, wo alle zu lesen sind, da habe ich im Kino auch einmal nachgezählt. 2, 4, 6, 8, 9, 10, okay, 12.
Und die machen ja nichts.
Ich glaube, 12.
Also, Avengers Endgame funktioniert dadurch, dass jeder eigene Power hat und jeder versucht, das Problem mit seiner Power so entgegenzutreten. Captain America kämpft anders als Thor, kämpft anders als Iron Man.
Also, ich fand wenig an dem Film wirklich schwach, weil ich fand, der hat ein gutes Tempo. Also eigentlich hat jede Szene ganz lange sehr viel Sinn gemacht, bis auf so ein paar inhaltliche Sachen da mit dem Bürgermeister, das hätte ich nicht gebraucht, aber egal, sei es drum, irgendwie hat es ja dann doch eine Bewandtnis, weil die Phoebe halt nicht mit auf Geisterjagd gehen darf, weil sie erst 15 ist und dann nicht volljährig und so. Aber am Ende, finde ich, sind da dann plötzlich so auch ein paar Logiklöcher, wo ich denke, so, boah, das hätte der Film gar nicht nötig gehabt, weil ich bis dahin viel stärker fand.
Ja.
Und ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass so dieses ganze Frozen Empire, weil gefühlt hat das auch im Trailer so ein Impact, so nach dem Motto, das ist so diese typische Szene, die man so aus jedem Roland Emmerich-Film kennt.
Ja.
So, jetzt kommt das Böse und die ganze Welt ist davon betroffen. Alles eist ein.
Da wird gar nicht so ein krasses Empire aufgebaut, weil dieses Frozen Empire wird gefühlt nach 15 Minuten noch wieder aufgelöst.
Genau, und du hast halt so einen völlig überpowerten Bösewicht, der gefühlt nichts machen kann und sofort dann eigentlich wieder weg ist. So. Und dann zum Beispiel am Ende, und das ist so inhaltlich, das hat mich wirklich jetzt zweimal im Kino. Da kommt der Bürgermeister nochmal, nachdem sie den Geist besiegt haben, kommt er an und will dann irgendwie wettern und so. Und dann kommen aber die Bürger und die Journalisten aus der ganzen Stadt.
Aber die haben uns gerettet.
Und dann geht es sofort so: ich unterstütze die Ghostbusters und dann ist Happy End so. Und alle sind voll happy und der hat auch nichts gelernt und so. Aber ich denke mir so, aber woher weiß denn die Bevölkerung, dass die Ghostbusters sie gerade gerettet haben? Alles passiert im abgeschlossenen Ghostbusters-Gebäude. Die Bedrohung draußen wird gar nicht so durchexerziert. Also das war im ersten Teil was viel cleverer, weil da ja wirklich die Titanic in den Hafen eingelaufen ist und alle waren so, oh mein Gott, wir brauchen die Ghostbusters jetzt. Und,
und wenn
der Bürgermeister hält sie klein und deswegen sind wir gegen den Bürgermeister so und müssen da Druck ausüben und das hier.
Und wenn der Marshmallow-Mann wie King Kong einen großen Wolkenkratzer herhochkraxelt.
Genau, und ist halt die ganze Bevölkerung betroffen, meine ich, genau. Und hier ist halt so, der Geist geht zum Ghostbuster-Gebäude und außer den Ghostbustern ist gefühlt die Stadt überhaupt nicht involviert.
Ja, es gibt schon ziemlich viel Gefrierchaos und.
Genau, das ist mehr so eine Art, so wir sehen jetzt das Eis auf die Welt einstürzen und dann passiert da aber nichts mehr. Genau. Weißt du? Und
ja, klar.
den vorigen Teilen hast du immer noch Szenen gehabt, wo die Geister plötzlich die Leute belästigen oder so. Mhm. Auch sehr lustige Szenen, die es hier einfach gar nicht gibt. Und ich frage mich so ein bisschen, sind die vielleicht raus aus Staffungsgründen oder sind die vielleicht raus, weil aus Jugendschutzgründen, dass wir jetzt nicht sehen wollen, wie Leute da alle irgendwie in Massen vereist und sterben.
Das
und
hat so. Mich so persönlich ein bisschen gestört, weil wir haben am Anfang des Films diese zerstörerische Kraft des Eises gesehen und es gibt auch eine Szene, also es gibt so einen alte mythologische Kämpferfigur, die heißt der Firemaster und dieser Dämon ist quasi so ein bisschen traumatisiert vom Firemaster, weil die Firemasters irgendwie hingekriegt haben, ihn einzufangen und dann geht er zu so einem Zigaretten- und Vape-Shop, der heißt irgendwie Brooklyn Firemaster oder sonst was und fragt halt ein bisschen, bist du der Firemaster? Referenz auf, bist du der Schlüsselhalter aus dem ersten Film. Und dann sagt dieser Typ, ja klar bin ich der Firemaster, steht doch an der Tür, so. Und der macht den weg, also friert den ein und zerschlägt den dann in 1000 Teile. Das ist ein Bodycount so. Und es wird ja klar gemacht, von wegen einmal mit diesem Eisscheiß konfrontiert bist du innerhalb weniger Sekunden weg. Mhm. Und dann greift er die Stadt an, aber der Film zeigt nicht diese massive Zerstörung der Stadt, sondern macht das alles relativ läsch und lau. Und das fand ich ein bisschen schade, das hat mich so ein bisschen an diese Batman und Robin-Szene erinnert, als Mr. Freeze die Stadt eingefroren hat und die dann einfach mit einem Rückwärts-Eisstrahl die Stadt auch wieder entfrieren konnten. Also die Zerstörung der Stadt hatte keine ultimative Konsequenz, weil die Leute dann quasi den Rückwärtsschnipp gefunden haben und dann sind alle happy und froh und keiner wirklich tot und sonst was. Und dabei fand ich diese Szene, die im Trailer so gezeigt wurde, ja teilweise sogar ein bisschen bedrohlich, dass wenn du gerade frischen, super tollen Strandurlaub machst so und irgendwie in einem Riesenrad festhängst und auf einmal wird alles so kalt, dass das Eisen in kürzester Zeit so kalt wird, dass es dir einfach wehtut und so. Und diese Logik geht der Film auf einmal nicht mit. Und dadurch wird diese Eisapokalypse, dieses Frozen Empire, so wahnsinnig läsch.
Genau, und irgendwann nach gefühlt, obwohl da jetzt Stunden das Eis gewesen sein müssten, gibt es immer noch irgendwie dann so Einschübe von irgendwie Familien, die leicht bekleidet sind, die sich einfach nur so kurz festhalten und nach dem Motto, sie leben alle noch so.
Genau.
Wie gesagt, ich könnte mir auch vorstellen, dass es wirklich so aus Freigabegründen irgendwie gemacht worden, um es nicht zu hart
wirken
zu lassen.
Wahrscheinlich sogar, aber dann.
Aber es nimmt natürlich dem Bösewicht massiv den Impact.
Genau.
Der sieht halt geil aus und ich finde, sie machen nichts mit dem. Und das finde ich so schade.
Der ist super schwach, der ist ja nur seine Funktion, dass wir am Ende alle Ghostbusters nochmal sammeln müssen, weil der so viel, das ist wie so ein Endgegner in so einem Videospiel, der so krass viele Hitpoints hat, dass du da mit den allergrößten Waffen, die du in deinem Inventar gesammelt hast, draufhauen musst. So, der ist quasi so ein Punching Bag für alle Photonenstrahler gleichzeitig.
Ja.
Ich habe ja mein persönliches Problem, du wirst es wissen, wenn die Helden nichts über sich so oder ihre Umstände, ihres Sieges so richtig lernen müssen. Und das müssen unsere Helden hier nicht. Die Lösung ist ja im Grunde nur von wegen, wir fetzen da alle rauf, dann hat das keinen Effekt. Dann schießt unsere junge Spengler-Enkelin rauf mit so ein bisschen modifizierten Atomblaster und dann zusammen mit der Feuerpower vom Firemaster, von Kaminagiani, der das Erbe seiner Großmutter annimmt und zur nächsten Generation dieser Feuergilde wird, dann reicht's irgendwie, um den zu schwächen. Also die Idee, wo die Helden über sich hinauswachsen, ist mehr Feuerpower.
Ja.
Und das ist schwach. Das ist, also um da mal im Ghostbuster-Universum zu bleiben, im ersten Ghostbusters mussten sie lernen, ey, wir müssen diese Strahlen doch kreuzen und auch wenn es uns selber zerlegt, dann haben wir die Stadt aber gerettet. Das ist Heldentum. Das ist so, wir wissen nicht, was passiert, das könnte eine Rückkopplung geben, aber es ist unsere einzige Chance, das Vieh zu besiegen. Und das mussten sie lernen.
Ja, und das war auch gut vorbereitet, muss man sagen.
Das war auch gut vorbereitet, natürlich. Aber das ist ja denn die
weil es auch immer hieß, so auf keinen Fall kreuzen und so.
Ja.
Und am Ende so, wir müssen sie kreuzen.
Ja.
Dann auch noch so. Also du hast halt vorher schon gelernt, das ist keine gute Idee. Und
genau.
Du bist halt dabei. So. Ich fand es immer schon in Teil 1 nicht das Stärkste. Aber für mich hat es trotzdem funktioniert. Und ich finde es viel besser als hier.
Ob es nun das Stärkste ist, ist mal passé. Es gibt ganz viele Abenteuerfilme, wo es noch besser ist, dass die Leute da irgendwo im entscheidenden Moment irgendwas anwenden müssen, was sie gelernt haben. Oder ihr Skillset auf ein neues Level bringen müssen, um diese Hürde zu Und das müssen sie hier gefühlt nicht.
Ich weiß nicht, es gibt so richtig gute Momente auch im ersten, die mir einfach so im Gedächtnis blieben, weißt du? Wenn hier Gozer sagt, okay, ist doch Gozer, ne? Der da sagt, okay, ihr dürft jetzt das Schlimmste, ich manifestiere euch jetzt das Schlimmste, was euch einfällt
ja.
Und alle versuchen an nichts zu denken und dann Ray ist das, glaube ich, der dann irgendwie dann doch an was gedacht hat und dann so sagt, aber hey, ich habe an das Harmloseste gedacht, was mir einfiel. Und das ist halt dieser gigantische Marshmallow-Mann.
Ja.
Das ist einfach so, Moment, der ist bei mir so hängen geblieben, weil ich das so toll fand damals. Ja. Und das sind so Momente, die hier leider, also die suche ich dann doch vergebens. Da ist so für mich dieses Ghostbuster-Mindset, wo der Humor für mich immer extrem gut funktioniert hat. So.
Weil es auch aber super stabiles Schreiben war und auch das, ne, der Marshmallow-Mann wird erzählt wie eine fucking Bedrohung. Also man sieht ihn lange nicht und der läuft so zwischen Häuserschluchten durch. Man hört das rum, also wie dieses so Gewicht.
King Kong, Godzilla
und auf einmal wird dieser Stay Puff Marshmallow-Mann so das, den allerbedrohlichsten Ding. Und wenn er den Platz und diese ganze Marshmallow-Masse auf Autos hinunterregnet, gehen Autos richtig kaputt und Leute werden so weggesplotzt. So.
Ja.
Und das war ja beispielsweise in diesem 2016er Film, da wurde der Obergeist, der war eine Lachnummer. Der hatte kein Gewicht, der wurde schon so als ein bisschen lächerlich irgendwie inszeniert. Zugegebenermaßen wurde Gozer dann in dem Afterlife-Film doch schon wieder leicht, also bedrohlich dargestellt. Gozer war niemals eine Lachnummer. Und hier versuchen sie es irgendwie auch, dass das keine Lachnummer ist. Aber hier scheitert es dann irgendwie an zu wenig wirklich aktiver Feindschaft zwischen den Ghostbusters und dem Obergespenst. So. Muss nicht immer eine persönliche Vendetta sein, aber ich finde es irgendwie komisch, dass dieser Geist dann, der ja ins Wohnzimmer der Ghostbusters quasi eindringt, dass da eigentlich keine Figur, sondern wirklich Beziehung zu diesem Vieh hat. Dieser komische Feuermaster gespielt von Kamel Nanjiani vielleicht. Am ehesten.
Ich glaube, mein Problem ist auch schon, dass die Agenda des Bösewichts so behauptet ist vielleicht.
Ja.
Also ich meine, du hast halt diese Bedrohung in der Box, das ist in dieser Kugel, das funktioniert ja, das weiß man, der sollte da nicht raus.
Ja.
Dieser Moment, wie er da rauskommt, in dem nämlich Phoebe von diesem Geist überzeugt wird, sich also selber zum Geist zu machen. Also
für den Geist, wir müssen mal gucken, dass wir dass irgendjemand folgen kann.
Genau, also Spoiler, so durch diese Freundschaft zu dem Geist kommt sie auf die Idee, sich selber von ihrem Körper zu trennen, mit dieser Maschine, mit der man auch diese Gegenstände von den Geistern trennen kann. Und das kommt schon ziemlich aus dem Nichts.
Mhm.
Also sie sieht das so im ersten Moment und ihre Reaktion ist, ah ja, man kann ja dann vielleicht auch sich selber vom Körper trennen.
Auch so ein krasses Grundvertrauen, ne? Da kann man, also wenn man Discman da reinwerfen kann, kann man da bestimmt auch lebende Materie reinwerfen. So.
Genau, wo man denkt, ja, als Wissenschaftler da also gar nicht das kritisch sehen oder dass sie wenigstens die Maschine dafür umbauen muss oder so.
Ja.
Sehr, sehr hingeschludert in meinen Augen.
Mhm.
Und auch nicht auserzählt. Und dann gibt es noch eine Szene, wo sie dann Aykroyds Figur fragt, also Ray, ob er sich das auch mal überlegt hat. Und der nur sagt, ja, jeden Tag.
Ja.
Und denkt, hä, wo kommt denn das jetzt her? So, um das denn zu machen. Also einfach so. Und wie gesagt, hätte da wirklich eine Liebesgeschichte zu diesem Geist für mich bestanden, wo sie sagt, okay, ich will jetzt aber unbedingt mit ihr sein, in welcher Form auch immer, hätte ich es für nachvollziehbarer gehalten. So ist es halt so ein Plot-Vehikel, damit sie als Geist wird, damit der Geist in der Kugel sozusagen unser
Bösewicht
Kontrolle über sie hat, dass sie als Mensch diese Beschwörungsformel sprechen kann, damit er aus dieser Kugel rauskommen kann. Und das kommt alles so sozusagen in dem Moment, wo es passiert. Es wird einfach so, und dann wird irgendwie ganz kurz gesagt, ach ja, und das Geisterhaus ist übrigens hier der Zugang zu dieser anderen Welt.
Ja.
Deswegen will jetzt dieser Bösewicht, wo auch immer der weiß, dass dieses Geisterhaus da jetzt sozusagen die Verbindung herstellt, jetzt sozusagen das Ghostbuster-Building öffnen, um dieses Tor in die andere Welt zu machen. Wo ich mir denke, ah, aber der hat doch schon sein Frozen Empire. Also der herrscht doch jetzt schon quasi über diese Welt.
Es ist an sich immer ein bisschen unbefriedigend, wenn du keine wirklich gute Idee hast, warum der Bösewicht bei dem Helden anklopfen sollte.
Ja.
Das find ich immer, also...
Also es ist ein bisschen ideenlos, weil bei Gozer war es ja wirklich, das war auch so ein schleichender Prozess. Erst war Gozer nur als Welt in dem Kühlschrank drin. Und wenn ich an diesen ersten Film zurückdenke, dachte ich, das ist so, ist natürlich ein bisschen bescheuert, aber irgendwie auch cool. So, und hier ist es so, ja, und ach so, übrigens will er da diese Geister beherrschen. Wird es in so einem Nebensatz gesagt, ja, und dann kann er diese Geister irgendwie alle kontrollieren, die dann über die Erde herrschen. Und ich denke, aber er herrscht doch schon über die Erde. Also hat er alles eingefroren.
Und es gibt ja noch andere Geister irgendwie. Sterben. Weißt du, wenn du schon alle Geister, die eh noch in der Welt rumhüpfen, hast du auch schon eine relativ respektable Armee, weil es ja schon noch irgendwie Ist genau. Ja nicht so, dass alle Geister außer er einkassiert wurde und er sagt, ich muss jetzt hier meine Fellow Geister rausholen, wie so ein Geister Martin Luther King oder so. Nee, das ist ja gar nicht das Interesse. Also der Bösewicht und überhaupt würde ich sagen, viele Sachen, die so abenteuerfilmig sind, sind gar nicht das, was mich so richtig an dem Film unterhalten hat und was ich gut fand.
Ja.
Kurioserweise. Und wir haben jetzt schon sehr über das Finale gemotzt. Ich glaube, das ist auch das, wo wir, glaube ich, zumindest mit dem allgemeinen, mit der Verrisswut einiger Internetkritiker mitgehen würden. Aber ich glaube, wir müssen mal einfach zu Sachen kommen, wo wir auch denken, außer Phoebe Spengler, ich glaube, da haben wir jetzt genug gelobt, was funktioniert. Und da würde ich zum Beispiel auf Paul Rudds Rolle als Stiefvater eingehen,
ja,
der mit zwei Sachen gleichzeitig kämpft. Erstens, dass er von zwei Kindern akzeptiert werden möchte,
ja,
ganz doll möchte, die nicht seine sind. Und die sind gar nicht antagonistisch ihm gegenüber. Überhaupt nicht. Und das finde ich super erfrischend. Dass keine von diesen blöden Barblägen sagt so, du bist nicht mein Dad. Aber er trotzdem, also ne, obwohl die sich alle gut verstehen, er trotzdem mit diesem Spannungsfeld zwischen, bin ich jetzt deren Buddy oder bin ich deren Dad, irgendwie kämpft. Und gleichzeitig mit der Abstrusität, dass ihr Job jetzt ist, mit Lasern durch die Gegend zu laufen. Ja. Finde ich interessant, so dass er sich in dieser doppelten Rolle, jetzt Großstadt, Ghostbuster und Vater, abkämpft.
Also ich mag ihn auch einfach. Also wir haben ja auch schon über Ant-Man den ja sehr positiv besprochen, obwohl gefühlt alle Welt ihn hasst, den Quantumania.
Ja.
Aber ich mag ihn einfach. Es gibt diese Szene, wo er mit seiner Frau da ist und sie so ein bisschen anti ist. Ich weiß gar nicht, aus welchem Grund. Und er, genau das, womit wir hier eingestiegen sind,
diesen
Ghostbusters-Song zitiert, so, who you gonna call? Und sie möchte gar nicht antworten, weil es so unangenehm ist, dass er diesen Gag macht und sie dann irgendwie dann so, ah, Ghostbusters. Ja, we are the Ghostbusters. Ja.
Bastion makes me feel good.
Es ist eine richtig gute Szene, weil es
fantastisch
so emotional ist und er macht das so gut. Also ich mag ihn wirklich gerne. Ich finde das, der hat richtig starke Momente und du sagst ja richtig zu Recht, da ist ja gar nicht dieses Drama drin, was man ja auch aufmachen könnte und trotzdem funktioniert es.
Ja, und trotzdem fühlt er sich dann irgendwie gut. Genau, und der geht cool mit den Kindern um, der geht cool mit seiner Partnerin um, der geht cool mit den anderen. Also dieser Film umgeht diese Peinlichkeit, dass wenn jemand irgendwie noch nicht irgendwo angekommen ist, dass der...
Ja, er macht zum Beispiel nicht diesen coolen Gag-Moment, der coolen Dad-Moment, wollte ich sagen.
Ja, cool
der
Dad,
immer unangenehm ist, immer so cringe und das soll auch lustig sein. Und das machen sie hier einfach nicht.
Oder dass er sich in seiner männlichen Ehre irgendwie angegriffen fühlt, weil irgendwelche anderen Leute krassere Knarren haben als er oder sonst was.
Ja.
Weißt du, das hätte ja auch sein können, von wegen, die treffen die neuen Ghostbusters, die geileres Equipment haben und er macht, weil er unsicher ist in seiner Männlichkeit. Paul Rudds Rolle trägt seine Unsicherheiten so offen zur Schau, aber auch gleichzeitig mit so einem gewissen Witz und so einem gewissen Charme, dass das super erfrischend ist, so eine Rolle so zu sehen. Und dann umso erschreckender, dass Leute schreiben, ja, der ist ein totaler Beta-Male und deswegen ist das ein schlechter männlicher Charakter. Aber vielleicht sind wir gerade in so einer Zeitgeist, wo Leute mit dieser Beta- und Alpha-Keule zu groß mit sich rum.
Ich sag mal, wenn man das sehen möchte, sieht man das, glaube ich, überall.
Unbedingt. Aber das ist ja eigentlich die stärkere Sache, damit umgehen zu können mit dieser. Aber ich muss ja niemanden, der so diese Alpha-Male-Ideologie vertritt, muss ich ja nicht überzeugen, warum Paul Rudd cool ist. Ich finde Paul Rudd cool. Und ich finde es umso schöner, dass dieses Drehbuch diese Sachen irgendwie umschifft. Ja. Weil da könnten ganz schön viele Gags, die man erstens tausendmal gesehen hat, wo die Punchline dann auch irgendwie immer die gleiche ist. So ist das Spannungsfeld viel interessanter für mich.
Ja.
Und funktioniert deswegen auch. Andere Sachen, die funktionieren halt, dass du immer wieder mit dann doch einigermaßen komödiantischen Talent konfrontiert wirst. Ja. James A. Caster, ich weiß nicht genau, wie man seinen Nachnamen ausspricht, ist ein relativ lustiger junger Mann. Kamel Nanjiani hat immer so eine gewisse Trockenheit in seiner Delivery, die mich teilweise dann doch an Bill Murray erinnert. Weißt du, wenn Kamel Nanjiani da irgendwie sagt, könnt ihr bitte aufhören, über die Sexschaukel meiner Großmutter zu reden? Das ist von der Delivery so nah dran an dem frühen 80er-Jahre Bill Murray. Dann passiert natürlich noch so alberne Sachen.
Dass ich muss sagen, also jetzt, um nochmal auf seine Rolle kurz zu sprechen zu kommen, ich fand seine Rolle ein bisschen undankbar. Ich finde aber, was er schauspielerisch draus macht, unglaublich gut.
Ich wollte ein selber Horn blasen. So.
Ja.
Das liegt an seiner komödiantischen Delivery. Die das kann
ist
er super, halt.
Ja. Also auch wenn er am Anfang diese Kugel verkauft, dann weiß man auch noch gar nicht, wer er ist. Also er könnte ja auch irgendwas, er hat ja ganz kurz noch sowas, wo du auch so als Zuschauer mitgehen solltest, ist der ganz koscher so.
Genau.
Und Dan ist aber so ehrlich, das ist echt entzückend. Und dann, wenn er den auch beim ersten Besuch dann versucht, so jeden Scheiß noch zu verkaufen, dann merkst du so, der glaubt auch wirklich dran. Deswegen hat er die Kugel verkauft, nicht weil er das so lebt, weil er auch noch so sagt, so, ja, ich habe auch gar nichts gelernt, aber das ist so mein Ding und brauchst du irgendwie Schuhe. Ich habe die zwar nicht in 10, aber Größe 8 passt vielleicht auch. Ach,
könnte ich auch passen,
super,
ja.
Super Gag. Ja. Und merkst du irgendwie, das macht er halt richtig gut. Also ich mochte den voll gerne. Das macht echt Spaß.
Der ist so ein fand Moviepilot übrigens nicht. Moviepilot, ja, ich prügle jetzt auf alle Internet-Reviewer ein, die ich finde, fand Kamel Nanjiani.
Das ist so eine Dreckseite, sorry. Also.
Ja, ich dachte auch so von wegen, also wie kann man denn sagen, Kamel Nanjiani ist super unlustig, wenn in den ersten beiden Ghostbusters-Filmen hat auch nicht jeder Gag gezündet. Ich meine, als Dan Aykroyd vom Geisterfrau irgendwie einen geblasen bekommt, dann schielt er und verdreht die Augen, als keine Ahnung, als würde irgendjemand an seinem Schwanz Trompete spielen, was weiß ich. Also da ist auch nicht alles komödiantisches Megagold. Und ich würde sagen,
halt komplett verdrängt. Das finde ich jetzt schon unangenehm, wenn ich das nur höre.
Und Kamel Nanjiani hat einfach eine super trockene Delivery. So, auch als er herausfindet, dass er tatsächlich Feuer verbiegen kann. Und alle sagen, komm, wir gucken mal rüber, was er da macht. Und er verbiegt so das Feuer nur so ein klein bisschen. Und alle sagen, das ist das, was du jetzt gelernt hast. Und dann sagt er so, ich weiß das seit einer halben Stunde, dass ich das kann. Und ich finde sowas lustig. Ich finde, Kamel Nanjiani ist...
Und das ist auch ein guter Gag. Also ja. Auch wenn sie so, guck mal, was er gelernt hat. Und sie zeigen das denen und die große Bedrohung kommt an. Und er zeigt wieder die Kerze,
das Zippo-Feuerzeug
irgendwie
anzünden
kann. Ja. Und alle sind so, okay, das wird uns diesen super Bösewicht bestimmt nicht aufhalten.
Ja, aber er rekontextualisiert das aber auch so trocken. Also man kann das ja auch irgendwie überspielen.
Ja.
Also andere Comedians würden dann so Will Ferrell-mäßig so anfangen zu schreien oder so. Macht er nicht. Sondern er sagt, ich mach das seit einer halben Stunde, macht ihr das doch besser so. und im Hintergrund brennt ein Buch, weil irgendein Funke noch drüber gegangen ist. Und auch Patton Oswalt, der meiner Meinung nach, den hätte man rausschreiben können, aber wenn er da ist, macht er das alles wahnsinnig gut.
Ja.
Der so mit morbiden Fakten kommen möchte und der meint von wegen, oben die New Yorker Bibliothek, das ist gar nicht wirklich eine New Yorker Bibliothek, das ist nur für Leute, die Kaffee trinken und die MacBooks da arbeiten wollen. Hier ist der richtige Scheiß so. Und dann glänzt der Film, wenn und das hat der alte Film ja auch immer gemacht, immer den heißesten Comedians der Zeit so ein kurzes Spotlight gegeben.
Ja.
Und Harold Ramis und Dan Aykroyd und Bill Murray sind ja auch ganz andere komödiantische Farben, aber die haben jeden so ein paar Gags für ihre komödiantische Farbe verpasst.
Ja.
Und das alles fand ich super, da war ich auch immer amüsiert, dann sehen wir auch ab und zu mal so irgendwie kleine Marshmallow-Monster, die sich irgendwie gegenseitig immer verstümmeln, weil sie es können. Weil bestehen nur aus Marshmallows, da können wir so kindliche Gewalt denen antun. Und das fand ich alles wirklich gut. Also eigentlich fand ich den Film wirklich, ich habe mich amüsiert gefühlt, ich habe auch gar nicht gewusst, wo der Film denn so wirklich hin will, weil dieses Frozen Empire, sogar der Titel, also dieses Frozen Empire passiert einfach nicht. Es ist vielleicht Frozen Blitzkrieg und der scheitert oder so. Bis diese Kugel geöffnet wird, dachte ich wirklich, der Film amüsiert mich einfach.
Ja.
Also auf höheren, mittelmäßigen Niveau.
Vielleicht ist auch seine größte Stärke seine Schwäche, weil es wird ja die ganze Zeit so mit immer noch einer neuen Idee irgendwie, die wird da reingeschmissen. Du hast erst so die Familienkonstellation, dann hast du dann noch den Bürgermeister, die da versucht, in die Schranken zu weisen. Dann hast du das Problem, dass offenbar diese Lagerung von den Geistern ein Problem ist, weil es langsam platzt, weil sie seit den 80ern da einfach nur alles reinschmeißen und sie so sagen, so in den 80ern, da haben wir nicht dran gedacht, was später sein wird.
Super
so.
Witziger Gag.
Ja.
Also diese Nachhaltigkeit.
Auch fast schon, wo ich dachte, okay, ja, auch voll die gute Kritik eigentlich auch an Atomkraft oder sonst was.
Und
so.
Da ist der Film wieder super nah dran, also an so einer zeitgeistigen Einfang und gleichzeitig wissen, aus welcher Zeit, das ursprünglich herstammt.
Ja.
Also dieser Dialog ist einfach super gut.
Genau, und dann aber geht es halt immer weiter, anstatt zu sagen, das hätte ja für einen Film auch schon fast gereicht.
Ja.
So. Nein, dann gibt es halt ein neues Lager, es gibt noch so ein Forschungslabor, da werden dann auch Geister gehalten, die später dann relevant werden. Dann gibt es da diese Maschine, die Gegenstände von Geistern trennt, was auch nie ein Thema war.
Ja.
Überhaupt diese Ebene, dass man plötzlich, dass es Geister gibt, mit denen man reden kann, also so richtig reden kann, so lebendige Menschen, die halt einfach Geister geworden sind und nicht zu komischen Viechern und so oder zu bösen Viechern. Das ist ja relativ neu in diesem Film, aber es ist halt so viel davon so. Gleichzeitig unterhält mich das ziemlich so, auch dieses Geistermädchen. Das hätte es halt in Zeiten von Teil 1 und 2 damals nicht gegeben, so. Da gab es solche Geister nicht. Oder wenn, dann waren die so kleiner Gag am Rande, so, da sagt auch jemand, irgendwie ist ihm begegnet.
Gibt es nicht auch so einen Geistertaxifahrer oder ich habe genau tote Prominente gesehen.
Genau,
oder
aber es waren halt immer irgendwie auch irgendwie gruselige Geister oder schräge Geister auf jeden Fall und nicht ernstzunehmende Figuren, so. Hat nicht irgendjemand in einem der ersten Teile gesagt, ihm ist gerade irgend so ein alter Präsident begegnet oder so? Das
war irgendwie eigentlich sowas, auch ein Riesen-Gag, ja, ja, ja. So.
Er hat da gerade mit Abraham Lincoln oder so gesprochen. Ja. Oh, super Gag eigentlich, aber es war nie wirklich zu sehen, so. Ja, und dann hast du immer noch die Bedrohung durch die Kugel und also es ist einfach aufgeladen mit Inhalt und alles ist reingepresst.
Dann müssen die Slimer-Szenen rein, weil wir erinnern uns noch an Slimer damals. Genau. Und ja, genau.
Und aber eigentlich muss man natürlich sagen, es wäre natürlich viel schöner gewesen mit ein bisschen weniger, was dann auch noch eine Bewandtnis hat, dass Slimer vielleicht auch noch einen inhaltlichen, irgendwas Inhaltliches beizusteuern hätte. Weißt du, dass in dem Moment, wo man das, was weiß ich, der Junge ihn gefüttert hat und deswegen ist er am Schluss irgendwie noch eine Hilfe in irgendeiner Form, ja. So. Weil der Trick ist da, den Bösewicht mit, weiß ich nicht, Cheerios oder wie heißen die Dinger?
Ich weiß, was du meinst, ja.
Fingerzeug zu überschütten oder so, aber so auf solche Ideen kommt der Film dann irgendwie auch nicht mehr.
Der Film fühlt sich halt der fühlt sich fast wie so eine Episodenstruktur an. Am Anfang gibt es irgendwie so einen Geisterdrachen, den sie halt durch New York jagen. Das ist so die erste Episode, um den Status quo herzustellen. Dann gibt es dieses Nachhaltigkeitsproblem, was irgendwie fast eine eigene Episode ist. Dann gibt es die Next Generation of Ghostbusters, was irgendwie eine eigene Episode ist mit neuen, ganz neuen Maschinen und neuen Mechaniken und auch einer neuen Logik hinter diesem ganzen Geisterverwertungsbums. Und dann gibt es Bedrohung zum Staffelfinale, das Monster of the Week oder das Monster of the Season. Und in Serien ist ja auch meistens der Oberbösewicht nicht so krass ausgezeichnet wie in Filmen. Ist schade, weil der Film dadurch, aber eigentlich auch, wenn wir ehrlich sind, erst zum Ende so richtig verliert. Also ich finde, das fällt dem allen erst am Ende so ein bisschen auf den Boden.
Ja.
Weil ich kann mir echt, also 80 Minuten lang war ich sage nicht, dass es der großartigste Film der Welt ist, aber ich fühlte mich unterhalten und habe gedacht, ich finde es schön, dass diese Figur, obwohl es arsch viele Figuren gibt, aber ich finde es schön, dass ich jetzt so einen Egan Spengler-Verschnitt nur mit britischem Akzent sehe und ich finde es schön, dass Patton Oswalt sagt, you wanna see something really cool? Da sind Leute vor Furcht gestorben. Und der fast schon so eine Erektion in der Stimme bekommt, wenn er erzählen darf, wie brutal da Leute in Manhattan 1904 erfroren sind. Aber das ist natürlich kein Film per se, sondern es sind einfach so Sachen, die ich gerne gucke. Verstehst du ein bisschen, was ich meine?
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, Serien haben massiv dafür gesorgt, dass Filme jetzt so sind, wie sie sind. Dass man, also eigentlich hätte es mir gelangt, dass das in dem Gebäude das Problem ist, dass da keine Geister mehr reinpassen. So. Mhm. Das wäre ja schon ein echtes Problem gewesen.
Und selbst das hätte irgendein Geist erkennen können, weißt du, wie so ein kleiner, also das Geistermädchen hätte eine Verräterin sein können, die ganze Zeit nur irgendwie, was weiß ich, wie, jemanden manipulieren möchte, dass Strom kurz abgeschaltet wird. Und dann kommen die anderen Viecher alle raus. Dann haben wir das perfekte Finale. Verdammt, der Geistercontainer ist offen. Wie schließen wir den wieder?
Ja, wäre die Lösung gewesen, den Geistercontainer zu leeren, um halt den Bösewicht da einzusperren, den viel schlimmeren Geist. Und dann am Ende das Problem zu haben, okay, der Container ist jetzt voll mit diesem einen krassen Megageist. So, wie geht's weiter? Ja. Weißt du, so das damit auch einfach mal zu enden und zu sagen, okay, wo dann, okay, wie zur Hölle, jetzt ist die Welt wieder voll mit Geistern und richtig
das Telefon,
krass. So.
Das Telefon klingelt
Telefon
sofort.
Telefon klingelt und du bist so, who you gonna call? Und dann boom,
ja, who you gonna call? Genau,
hätte ich halt
kann man
auch
den Song
richtig geil gefunden. Und jetzt bist du wieder in so einem Status, wo du denkst, ja, boah, weiß ich nicht. Die Bedrohung war keine richtige Bedrohung, es ist super viel passiert, du hast super viele Figuren, das fällt mir dann am Ende auch irgendwie auf, wo ich denke, okay, der Stranger Things-Junge und seine Freundin komplett verschenkt im ganzen Film. Und
seine Heroes-Journey ist, dass am Ende einmal das Auto fahren darf. Und das ist nicht passiert, sondern es ist behauptet, weil er dann den Schlüssel zugeschmissen bekommt.
Ja, und das ist halt einfach auch echt wenig. Und das stört mich beim Filmgucken gar nicht so, aber im Nachhinein denke ich mir so, warum eigentlich? Warum nicht? Also weißt du, hättest ja auch einfach Figuren jetzt einfach ein bisschen am Rand hätten also sein lassen können und dann sagst du, okay, im nächsten Film kriegen die mal eine Rolle, aber ich habe so den Eindruck, bei ihm haben sie gar keine Ideen. Da hatten sie schon bei Afterlife keine Ideen, da haben sie jetzt hier keine Ideen. Eigentlich interessiert mich die Figur gar nicht, weil ich habe so den Eindruck, auch beim nächsten Film wüsste ich jetzt nicht, was wollen sie mit ihm machen? Da ist ja gar nichts. Weißt du, was ich meine?
Klar, weil sie der Tochter die interessantere Sache gegeben haben, weil die halt ein Borderline-Genie ist, so.
Genau, aber nicht so,
aber trotz, das
wenn
kann
du dich mal auf die Familie konzentriert hättest, hättest du natürlich sagen können, wir machen da was zwischen den Geschwistern, aber da ist ja gar nichts so. es gibt zwar diese eine Szene auch mit dem Jungen und der Mutter, und die Mutter interessiert sich nicht für sein Problem, dass da so ein Slimer auf dem Dachboden ist, aber hat keinerlei Bewandtnis, ist ja auch egal. Ist auch keine Bedrohung, wo ich denke, okay, meine Eltern sind Geisterjäger und ich sage, wir haben Geister auf dem Dachboden und sie interessiert das nicht. Denke ich mir so, warum interessiert sie das nicht?
Mhm.
Zum Beispiel frage ich mich auch so ein bisschen, auch wenn ich diese kleinen Mini-Marshmallow-Männer total lustig finde, warum hängen die überall rum?
Vor allem, wie sind die von Oklahoma nach New York gekommen?
Die waren da auch schon, oder?
Im Afterlife waren die, genau, das ist die Szene, wo Paul Rudd irgendwie in Woolworth oder so einkaufen geht und auf einmal fallen die Marshmallow-Sachen um.
Aber warum werden die zum Beispiel nicht eingesackt?
Das wird alles nicht erklärt. Da ist, glaube ich, wirklich die Marketingabteilung, die gemeint hat, wir brauchen die.
Ja, ich verstehe, dass sie in diesem Facility da hinter einer Glasscheibe sind, so mit wo sie gefangen sind. Das verstehe ich, dass sie da sind. Aber die hängen ja auch bei Dan Aykroyd rum.
Einfach rum.
Und so. Ja. Also, ich mir denke, warum eigentlich? Warum werden die nicht eingesammelt? Also, dass er die auch mit dem Hammer platt macht, ist ja auch Quatsch. Das sind ja Geister. Also, ja. Not sure about that.
Nee, wenn man, glaube ich, da so richtig reindenkt, zerfällt da auch viel. Aber in dem Moment, wo du ein Spaßgetränk, ein köstliches Bier oder eine köstliche Limo und
ich verstehe mich nicht falsch, ich finde die super, aber ich denke mir, es wäre auch ein leichtes gewesen, das kurz mal zu erklären, warum die in dieser Welt sind. Nach dem Motto, da gibt es so viele von denen, die werden wir nicht mehr los. So, und da.
Ja, ich sehe sowas immer.
Ich denke immer,
Spielzeugmarkt. Ich sehe sowas und denke, ach, Spielzeugabsatz.
Aber wie cool wäre das gewesen, du hast so kleine Mini-Fallen, nur für die Dinger, haben sie extra entwickeln lassen, diese kleinen Maschen, und dann versuchen sie immer mit diesen kleinen Mini-Fallen da die Dinger einzusammeln.
Fand die Idee übrigens einer Geisterempfang-Drohne. Fand ich cool. Fand ich konsequent weiterentwickelt. So. Und auch sogar, was auch die geupgradeten Ghostbusters so alles so machen, das fand ich als Idee. Von wegen, wir brauchen natürlich viel mehr Speicherplatz und wir müssen gucken, wie wir die Geister noch doller komprimieren, damit mehr in diese Behälter rangeht. Weil wir können am Ende, wenn die Dinger voll sind, wir können die ja nicht einfach in den Hudson River kippen.
Ja.
Geile Kritik an, was damals mit der Mülltrennung in New York passiert ist, als da teilweise mafiöse Strukturen sich um die Abfallbeseitigung gekümmert haben, dass sie da in der Nähe von New Jersey einfach die ganze Scheiße in den Fluss gekippt haben. Super lustig. Und diese Taktung, das immer wieder super lustig sein, das auch immer dann wieder gut sein, rettet diesen Film bis zu einem gewissen Punkt. Ich meine, du musst ihn ja so gut gefunden haben, dass du gesagt hast, ich möchte ihn zweimal gucken. Also,
ich fand ihn,
lobe doch mal aktiv.
Nein, ich fand ihn wirklich super unterhaltsam. Mich hat er auch am Ende auch so ein bisschen nostalgisch gekickt, so, dass ich dachte so irgendwie, weiß nicht, das Ende hat für mich echt ganz gut funktioniert. Da so vor Ivan da noch da am Ende, wenn das eingeblendet wird, ihm gewidmet und so, da dachte ich, ja, so irgendwie.
Ivan Reitman ist während der Produktion des Films gestorben. Also jetzt ist das quasi.
Da wurde ich doch ein bisschen nostalgisch, wo ich dachte, ja, ich mag die Geisterjäger und ich mag halt auch die Welt und jetzt im Nachhinein werde ich, wenn ich drüber nachdenke, werde ich ein bisschen kritischer, aber beim Gucken hatte ich super, super viel Spaß und ich fand es auch irgendwie lustig, dass sie nochmal in der Bücherei waren und gut, ob es denn nochmal die Bibliothekarin gebraucht hätte, die dann nochmal Dan Aykroyd kurz erschreckt, so weiß ich nicht, aber
ich glaube, da sollten wir aber auch nicht immer so zynische Wichser sein, sondern einfach sagen, die Filme, die wir als 10-, 11-, 12-Jährige cool fanden, die haben genau die gleichen Löcher und Schwächen.
Ja, nee, aber das wie gesagt, das beim Gucken hat mich das auch überhaupt nicht gestört und ich mochte auch irgendwie so ein paar dieser Geisterviecher. Manchmal finde ich halt, die spannendsten Geister waren nicht unbedingt die sie so auserzählt haben. Also ich fand eigentlich diese Idee von diesem Springergeist, wie heißt der noch?
Also es gibt so einen kleinen Besessen, also jemand, der alles besessen machen kann.
Prozessor, glaube ich.
Ja, Prozessor, genau.
Der halt von Lampe in Staubsauger springen kann.
Genau, also muss inorganische Materie sein, die kann er halt übernehmen und dann.
Ich fand es ein bisschen schade, dass er dann plötzlich auch in so einen Papierflieger auch kann und so. Mhm. Also Dinge, die gar nicht elektronisch sind. Ich hätte es cooler gefunden, wenn man ihm so ein bisschen eine klarere Agenda gegeben hätte. Aber das fand ich eigentlich ganz cool. Aber zum Beispiel dieses Ding, was einfach nur alle irgendwie ankotzt, dachte ich, das ist jetzt irgendwie wie Slimer, nur nicht so cool. Und Slimer ist ja auch im Film. Aber im Großen und Ganzen hatte ich super meinen Spaß. Ich fand ihn super kurzweilig. Ich fand ihn am Anfang auch richtig flott erzählt.
Ja.
Aber da war irgendwie kein nix zu viel. Und trotzdem war er ja auch nicht super kurz, sondern der ging ja schon, ich würde sagen, Stunde 10. Nee, 110 Minuten.
Stunde 10 wäre schon
knapp 2 Stunden. Also ich glaube, da waren 90 Minuten war es nicht. Der war schon
länger. Nee, der war ein bisschen länger. Aber fühlt sich jetzt auch nicht so unendlich lang an.
Nee, aber war so ein. Aber spät, also wie gesagt, die größte Schwäche letztes Drittel, also ab dem Moment, wo der Geist sozusagen auf die Welt kommt, dachte ich, das Finale, das war dann wirklich in Ghostbusters 1 echt besser gewählt. Und ich fand zum Beispiel Vigor in Ghostbusters 2 auch einen sehr coolen Bösewicht. War besser als der ganze Film, ehrlich gesagt, muss man sagen.
Stimmt.
Aber der Bösewicht hat gut funktioniert. Und hier hatte ich die Hoffnung, dass der Bösewicht auch gut funktioniert. Weil ich fand ihn solange nicht sozusagen materialisiert wurde, halt ganz cool.
Mhm.
Aber in dem Moment, wo er eigentlich nur noch das random CGI-Monster im dritten Akt wird, was halt dann eigentlich auch nicht mehr macht, als einmal da aufzutauchen. Bisschen,
ich habe sogar zwischendurch drüber nachgedacht, ob ich es cooler fände, gäbe es quasi so einen Agent von außen.
Mhm.
Und die Ghostbusters verstehen, diese Kugel darf auf gar keinen Fall aufgehen und dann tun sie alles in der Macht stehen, damit diese Kugel zubleibt.
Ja.
Ob ich diese indirekte Bedrohung so, ey, wenn das Vieh jemals rauskommt, haben wir alle Riesenprobleme und wir müssen es verhindern, aber irgendwelche Mächte möchten da so spielen, dass das Ding aufgeht. Ob ich das nicht irgendwie spannender fände, weil dann alle so eine Urgency hätten und von wegen, wer will uns gerade wie austricksen, dass diese Kugel geöffnet wird. Und wie kriegen wir diese Kugel überhaupt so verwahrt, weil in diesen Geistercontainer geht's nicht, da flippen diese Geistercontainer komplett aus, das haben sie ja versucht. Und ob ich das alles spannender gefunden hätte, als wirklich am Ende, wir schießen alles, was wir haben, auf diesen Dämon, als weiter dann draußen war.
Ja, es war einfach einfallslos, muss man sagen.
Ja, wirklich.
Das ist leider, wie gesagt, aber bis aufs Ende hatte ich meinen Spaß und gut, das Ende kann man auch schlucken, aber wie gesagt, da wird es dann auch so, ich mir denke, aber spätestens wenn dieser Bürgermeister nochmal auftritt, da war ich inhaltlich wirklich, wo ich dachte, oh come on, das ist jetzt wirklich ein bisschen faul.
Ja.
Das, also, dann sagt auch Bill Murray nochmal was und der steht für mich auch für die Faulheit der Reihe, so in den neueren Teilen. Ich fand es super lustig, wenn Bill Murray da nach gefühlt 40 Jahren das erste Mal wieder dieses Feuerhaus betritt und das erste, was er macht, er geht random an so einen Schrank und holt da seinen Schnaps hervor, der da seitdem da rumsteht. Mhm. Guter Gag, aber das ist halt auch alles, was da kommt von ihm. Und am Ende nochmal den Bürgermeister da in die Schranken weisen, es fühlt sich echt lame an, so als Lösung. Und wie gesagt, habe ich ja schon erzählt, dass ich auch nicht sehe, dass ich da sehe, dass die Bevölkerung gesehen hat, dass die Geisterjäger da jetzt gesorgt haben, um den Geist wieder irgendwie einzufangen. Und das verstehe ich halt nicht, weil das wäre leicht gewesen, das irgendwie zu erzählen. Und die sagen ja zum Beispiel am Anfang auch noch, wir müssen aufs Dach. Warum hätte das Finale dann nicht auf dem Dach stattfinden können?
True.
Und dann hätte da auch, weiß nicht, Reporter-Hubschrauber fliegen können und hätte das gefilmt und die Stadt hätte Bescheid gewusst. Es wäre ja so einfach gewesen, das zu erzählen, damit es glaubwürdig wird. Aber nein, sie sind halt die ganze Zeit drin im Gebäude und am Ende haben irgendwie alle angeblich alles mitbekommen. Ich denke, warum? Also, I don't get it. Es fühlte sich wirklich faul an, das Ende auch. So auch zu sagen, okay, wie sperren wir ihn jetzt ein? Ah ja, wir müssen hier irgendwie den Container umprogrammieren und drücken wir drei Knöpfe und
auch dann funktioniert dass sie diese Lösung so parat haben. Also keiner von denen, Harold Ramis lebt nicht mehr, also Egon Spengler lebt nicht mehr. Woher wissen sie denn, wie das zu Falle so umzubauen ist? Und ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwieriges Ende. Apropos Ende. Könnte das eventuell das Ende dieser ganzen Franchise-Unternehmung sein? Also, ich habe ja schon gesagt, da hat sich extra ein Unterproduktionsstudio, nämlich die Ghost Corps, alles, was mit Ghostbusters in Zukunft sein soll, sei es Videospiellizenzierung, animierte Lizenz oder halt Filme und Serien, soll darüber laufen. Ein bisschen wie Disney besitzt Star Wars, aber es gibt eine Star Wars-Produktionsfirma auch. So, der Film nimmt jetzt nicht so richtig viel Geld ein. Jedes Mal, wenn wir in die...
Ja, da ganz gut performt.
Nee, da bist du aber schief gewickelt, mein Freund. Also, ich habe jetzt erst letztens gelesen, dass die underperformen.
Okay.
Und wir sehen es ja auch, natürlich ist das, Achtung, Bubble. Jedes Mal, wenn wir hier in die Kinopläne geguckt haben, also der wird hier in Hamburg eh nur zu komischen Unzeiten, zumindest im Savoy und anderen Kinos gezeigt. Ja, aber
liegt das nicht gerade an Dune 2?
Da blockiert Dune. Ja. Dune blockiert die attraktiven Slots. Und wir haben ja den Film jetzt auch mit 6 Hardcore-Ghostbusters-Fans oder sowas gesehen im Kino und uns.
Ja, aber auch an einem Mittwoch um 16 Uhr oder 17
Uhr. Aber das ist ja geschenkt. Also Ghostbusters ist zu groß, dass den niemand sehen will.
Ja.
Aber ich glaube, der macht beispielsweise nicht dieselbe Bank wie Afterlife.
Ja.
Vielleicht brennt der jetzt noch so ein bisschen nach und holt noch was ein. Das kann ja sein. Und dann fresse ich am Ende irgendwie meinen Hut.
Aber
das ist ja auch mit The Marvels passiert, wo alle gemeint haben, das ist so ein riesen Flop. Und ja, der hat weniger verdient als andere Marvel-Filme, aber der hatte irgendwie kurioserweise ein relativ langes Kinoleben.
Aber da muss ich sagen, ich finde, die haben das Marketing vergurkt. So, ich finde, da kann der Film gar nicht so viel für. Mhm. Also beziehungsweise natürlich, das Drehbuch ist jetzt nicht super toll. Aber wie gesagt, du kannst halt nicht sagen, das sind unsere neuen Geisterjäger. Und dann nimmst du die drei alten Nasen, die man halt noch aus den 80ern kennt. Mhm. Also es wäre jetzt wirklich sinnvoll gewesen zu sagen, hey, unsere Geisterjäger sind Paul Rudd, die Phoebe, die Mutter, der Junge. Aber wie gesagt, Mutter und Junge sind halt komplett underdeveloped in dem Film. Die hättest du eigentlich ausstellen müssen für den Film. Das müssten jetzt die neuen Geisterjäger sein und die anderen sind dann vielleicht noch dabei, aber auch in so einer Werbemaßnahme. Du weißt du, ich tue mich jetzt auch schwer, mir überhaupt die Namen zu merken. Wie heißt Paul Rudd eigentlich? Weißt du, bei...
Ja.
Früher wusste ich die Namen von
Naja,
von
aber guck mal, das Ray und Wankman und, genau. und Egon, ne, das wird ja richtig nicht reinmassiert. Da hast du ja auch die, wo sie noch in der Universität gearbeitet haben, dick ihre Namen so als Schilder gesehen, von wegen
genau.
Dr. Ray Stan.
Und das waren diese vier Personen, die die Geisterjäger waren. Ja. So. Und das war irgendwie klar. Und das müssten sie meines Erachtens mit diesem Franchise machen. Sie müssten die neuen Geisterjäger aufbauen. Die müssten sagen, das sind unsere neuen Figuren. Und das können ja ein, zwei mehr sein. Darum geht es ja gar nicht. Aber das müssten klar sein, das sind unsere Hauptfiguren. Das sind unsere Bezugspersonen auch zum Publikum. Und hier, wie gesagt, du hast einen Haufen an Figuren. Du merkst sie die Namen nicht. Du bewirbst sie mit eigentlich den Nebendarstellern. Mhm. Das ist schon komisch für so ein Franchise, muss man sagen. Und das Franchise hat ja vorgemacht, wie es eigentlich funktioniert. So.
Und der Trailer sieht halt schon aus wie ein schlimm generischer Abenteuerfilm. Und wo sogar ich als Mensch, der noch eine gewisse Nostalgie dazu hat, denke, oh, ich möchte, glaube ich, gar nicht drei Opas. Weil sie es auch einfach nicht mehr können. Die sind, das ist gar nicht schlimm. Die sind alle über 70.
Ja.
Die sind keine Actionhelden mehr. So. Das hat mich ja schon peinlich berührt, wenn ich Robert De Niro immer noch in körperlich betonten Rollen sehen muss, wie in The Irishman und so. Das macht mich fertig.
Ja.
Ich fühle mich an meinen eigenen unausweichlichen Tod erinnert, wenn ich Leute mit so Hüftschaden durch die Gegend schleifen sehen muss und die kriegen den Laser nicht mehr richtig gehoben. Hier jetzt bitte Potenzwitz einfügen. Und ich dachte, oh, ich habe wirklich keinen Bock auf so einen schlecht animierten New York in Apokalypse-Film, wo sich diese drei Opas irgendwie One-Liner zu... Und ich habe dafür Nostalgie. Wie soll das erst mit Leuten sein, die damit gar keine Berührung haben? Wo die erste Ghostbusters-Berührung vielleicht 2016 diese Furzkomödie war.
Aber es ist natürlich ein bisschen auch die Frage, ob nicht die Alten jetzt sozusagen der Entwicklung der neuen Figuren einfach auch im Weg stehen.
Glaube ich schon.
Also weil diese Bill Murray-Szene, wo der Firemaster von ihm getestet wird, das hättest du ja auch dem Jungen geben können.
Ja.
Ganz ehrlich.
Ja.
Dem Stranger Things Jungen, der sich jetzt so ein bisschen in das wie nennt man das, Spirituelle einliest und dann ihn halt mit Stiften bewirft. Also hätte ich dem Schauspieler komplett zugetraut, dass es genauso gut macht wie ein Bill Murray. Aber nein, du willst Bill Murray noch zeigen und dann hast du halt nichts für den Jungen. So, ist halt auch ein bisschen schade, ehrlich gesagt.
Die nehmen den unweigerlich, einfach weil sie auch von einer gewissen Zielgruppe so abgekultet werden, Spotlight und Entwicklungspotenzial.
Genau. Und dann frage ich mich natürlich, okay, Bill Murray wird ja auch nicht mehr ewig da sein, weil, ja, auch schon
alt. Ey, der sah, sagen wir mal ganz ehrlich, ne, und ich liebe Bill Murray, aber der sah jetzt schon in dem Film aus, an den paar guten Gags, die er hat, wenn er da in der Action rumhampeln muss, er sieht halt aus echt wie ein Opa, der so verwirrt ist und der mit seinem komischen Stab da so rumrüttelt. Und als denn, das ist sogar ein bisschen unfreiwillig komisch, wenn denn diese Eiskrallen, diese Eisspieße so nahe kommen und alle gucken so, als wäre es todesbedrohlich und angsterfüllt. Und Bill Murray guckt quasi wie ein Opa, der gerade vergessen hat, wo er seine Fernbedienung gelassen hat. Der ist für diese Art des total Greenscreen-Action-Kinos halt auch echt nicht mehr gemacht.
Ja, und wie gesagt, ich finde, ja, eine Cameo den zu geben, auch völlig okay. Aber du musst ja auch mal, das denke ich mir auch in der Politik oder so, ich meine...
Geht mal irgendwann raus.
Ich will dann wirklich nicht, dass Trump wiedergewählt wird, aber dass Biden, also wenn man ihn offensichtlich fast dement sieht, denkt man sich auch so, warum... Haben die wirklich keine jüngeren Politiker?
Das sind ja beide, das ist tragisch an diesem Schneckenrennen, dass beide irgendwie Hirnfurz nach Hirnfurz loslassen.
Aber dann denke ich mir, aber warum müsste das denn überall so sein? Warum muss denn jetzt im Film so sein, dass du irgendwie das nicht schaffst, einen neuen Indiana Jones mal in diese Welt zu setzen?
Ja.
Und immer noch an
guter
so einem
Vergleich.
Uralten
Indiana
Harrison
Jones habe ich mir
hältst.
Auch diese Verjüngungseffekte waren nicht schlecht, aber ich glaube, dann wurden ja auch teilweise Bodydoubler oder sowas eingesetzt.
Ja, natürlich.
Aber immer wenn Harrison Ford als alter Harrison Ford so ein bisschen aktiv sein musste, es war mir unangenehm. Und ich habe es gespürt, dass Harrison Ford nicht mehr, und deswegen hatte der Film ja auch so viele Fahrzeugszenen, dass er nicht viel mehr kann, außer grimmig zu gucken und an so einem Lenkrad rumzureißen. Der kann nichts mehr anderes. Und das ist okay. Der Mann ist 80.
Ja.
So. Aber ich darf doch als Zuschauer sagen, ich gucke das nicht so richtig gerne, weil ihr macht mir auch die alten Helden so kaputt. Ihr macht mir den vitalen Indie kaputt, der in so einer Goldlore durch Tempel fahren kann. Und guter Vergleich, dieser Indie-Film, der hat mir das schon so doll angetan, dass ich dachte, ich möchte, glaube ich, keine Actionfilme mit über 80-Jährigen gucken.
Und der war auch nicht so erfolgreich, wie man wollte. Und ich meine, surprise, woran liegt das? Also
true, gute Parallele, stimmt. Da haben Leute auch. Und das ist ja nicht so, dass er auch da wieder, das ist irgendwie gefühlt ein Satz, den ich fast immer sage, das ist ja nicht so, dass er gar kein Geld eingefahren hat, aber für die Erwartungshaltung der Studios zu wenig.
Ja, aber es ist ja auch so absurd. Also ich meine, eigentlich müssten die ja auch mal reflektieren und sagen, okay, wir sind zwar Schisser, deswegen wollen wir an dieser Person festhalten, weil wir Angst haben, da eine neue Figur zu etablieren, die dann nicht angenommen wird. Mhm. Aber wenn das jetzt die Folge ist, muss man dann sagen, okay, funktioniert einfach nicht. Was will man machen so? You know what I mean?
Auf
also ich meine, so ein
James-Bond-Reboot
funktioniert ja eigentlich auch. Also da ist zwar auch die gleiche Rolle, aber es ist ein anderer Schauspieler. Und das Publikum, wenn er gut besetzt ist und die Sache gut macht, dann ist es ja überhaupt gar kein Problem.
Oder eine eigene Rolleninterpretation, weißt du, die sind ja alle ganz anders. Alle James Bonds sind irgendwie anders. Deswegen darfst du aber auch Diskussionen haben, wie das war mein Liebling James Bond, weil der hat eher den trockenen Witz und das ist der Action-James Bond und das ist der.
Ja, ich mag auch nicht alle gleich gern, aber ich finde, das ist so eine Reihe, wo ich mir denke, ja, warum soll denn das mit anderen Action-Figuren nicht funktionieren? So?
Unbedingt. Und das ist, ich glaube, so ein bisschen, kennst du Patrick H. Wilhelms?
No.
Der macht sehr coole Pop-Essays, Popkultur-Essays. Und der hat mal die Theorie aufgestellt, beziehungsweise der hat es so ein bisschen durchleuchtet, dass es diese 80er, 90er Jahre Kino-Superstars, die gibt es so nicht. Also klar, es gibt bekannte Leute. Ryan Gosling fällt mir jetzt so als erstes ein. Aber Ryan Gosling hat nicht den Status, wie zum Beispiel noch ein Tom Cruise irgendwie Mitte der 90er hatte oder Kevin Costner. Wie riesig Kevin Costner war. Du hast aus Prinzip Kevin Costner nur angeguckt, weil Kevin Costner spielt mit. Und diesen Kult hast du nicht mehr. Und dann erinnern sich so Feigling-Studios daran, ach krass, wie krass Harrison Ford mal so einfach so ein Publikumsmagnet war. Ob die Gleichung wohl immer noch so stimmt. Turns out it's not. Leute fühlen sich zwar nostalgisch für Harrison Ford, aber das ist nicht, also diese Gleichung ist nicht mehr. Du musst einen guten Film machen und dann hoffen, dass Word to Mouth und das Marketing stimmt. Und vor allem nicht mehr so asig viel Geld für Filme ausgeben, dass du sagst, scheiße, wenn wir damit keine Milliarde verdienen, müssen wir das Studio an eine chinesische Produktionsfirma verkaufen.
Ja, da wiederhole ich mich auch. Also es ist für mich auch eine Tendenz, die ich nicht nachvollziehe, weil ich denke, wenn am Ende viele kleine Filme gemacht werden, die am Ende genauso viel Geld verdienen, warum muss man so wenige Filme machen, die dann halt so ein großes Glücksspiel sind?
Ja.
Aber offenbar ist das so the way to go. Also.
Und heutzutage in Kamei Nanjiani ist nicht so bekannt, wie damals ein Bill Murray bekannt war. Das ist kein Typ auf dem Comedy-Olymp. Aber das ist doch, Leute müssen den doch sehen, müssen sagen, das ist ein witziges Talent. Der könnte so eine Rolle ausfüllen.
Du musst ja auch Leute erstmal aufbauen. Du kannst ja auch nicht sagen, so, das ist jetzt unser Superstar, weil der jetzt selber mit so einem Instagram-Kanal durch die Decke gegangen ist.
Aber das wollen
ist.
Ja Leute, weißt du, Leute wollen ja so ein Grundstardom schon einkaufen und die finden das so nicht. Und deswegen nehmen
aber nichts investieren, damit das mal passiert. Und das halte ich für ein Riesenproblem, weil du einfach dann auch einfach keine neuen Talente aufbauen kannst, wenn du denen nichts gibst. So.
Unbedingt bin ich voll bei dir. Und ich hoffe nicht, und ich will das nicht, dass jetzt schon wieder, und Sony macht das ja manchmal, Stecker sehr schnell ziehen, dass das jetzt das Ende dieser Ghost Corp-Unternehmung unter der Federführung von Jason Reitman war.
Also ich würde gerne einen dritten Teil sehen aus der Reihe.
Vor allem das ganze Ding könnte man ja auch irgendwie anders franchisen. Du könntest ja eine Spin-off-Serie machen. Ghostbusters Europe, blöd jetzt gesagt. Und jetzt hast du ja schon einen britischen Ghostbuster irgendwie installiert. Und vielleicht gibt es in Europa ja auch Geister. Und dann könnte man das so auf europäische Probleme und Befindlichkeiten übersetzen. Oder einen neuen Trickfilm rausbringen. Oder halt ein neues Video. Also weißt du, also wenn du schon so eine Über-Franchise-Firma machst, dann spiel deine Karten und ich hoffe, denen geht das nicht die Puste aus. Ich meine,
also ich glaube, was die halt ein bisschen, glaube ich, berücksichtigen sollten, ist, dass die Bösewichter für das Franchise nicht ganz unwichtig sind. Wie bei Batman, weißt du? Du hast halt irgendwie Batman, klar, aber es lebt halt von den unglaublich geilen Bösewichtern, Joker, Pinguin und wie sie alle heißen, Mr. Freeze. Und wenn du die geil aufbaust, dann trägt das schon fast den halben Film so. Und wenn du dann noch irgendwie interessante Figuren als Gegenspieler hast, wenn du die Ghostbuster irgendwie mit Leben füllen kannst, dann funktioniert das. Du brauchst nicht noch 20 Leute extra und machst den Bösewicht dafür schwach. Also es wäre halt, glaube ich, so ein bisschen diese Konzentration auf das Wesentliche würde halt so einer Reihe massiv gut tun, dass du wirklich sagst, okay, im nächsten Film geht es wirklich nur um die Familie und alle anderen, die du noch reinpacken möchtest, kriegen alle ihre eine Szene.
Da bin ich bei dir, wenn du jetzt...
Aber arbeiten zu und nicht dagegen sozusagen.
Da bin ich bei dir, wenn du jetzt wirklich an so eine Filmreihe denkst, vor allem gibt es eine Trilogie des Reboots. Ich dachte ja wirklich, weil die haben es ja deutlich gesagt, dass das ja ein multimediales Franchise unternehmen werden soll.
Ach so, meinst du das? Ja.
Ne? Und
ich glaube, das wird weiterhin Geld verdienen. Wahrscheinlich eher als Videospiel oder als vielleicht Zeichentrickserie oder so.
Ja.
Also das hat ja auch immer schon funktioniert.
Ja, also aber ich hoffe, dass Sony da den Atem zu hat, weil ich das schon gerne, glaube ich, irgendwo hätte. Aber Sony hat nur einen schlechten Mumia-Film, den mit Tom Cruise, diesen Mummy.
Habe ich nie gesehen.
Ja, aber den hat es ja nur gebraucht, um dieses Dark Universe. Die wollten ja alle alten Monster-Filme zusammenbinden, dass Frankenstein in derselben Welt wie Dracula in derselben Welt wie die Mumie. Gab es
nicht auch Dracula Untold und so ein Kram?
Ja, aber ne, dieser Mumienfilm hat dann halt den Stecker gezogen, dass sie gesagt haben, die haben ja sogar schon Verträge mit Johnny Depp für irgendwelche Monsterfilme und mit Russell Crowe als Mr. Hyde oder was weiß ich was unterschrieben. Okay. Und dann haben sie alles geplättet. Also da ist Sony dann die Muffe gegangen. Hat gemeint, alles klar, Dark Universe existiert doch nicht mehr als Label. Die gründen ja auch heutzutage immer gleich Labels, um das dann so zu steuern. Das
ist vielleicht auch ein bisschen groß gedacht. Ich glaube, das muss auch irgendwie ein bisschen wachsen. So. Du kannst nicht sagen... So wie Marvels, dass das so ein Riesending war, das wusste ja beim ersten Film auch noch keiner. So Iron Man war ja ein relativ Überraschungshit, kann man sagen, oder?
Hat, glaube ich, auch ein überschaubares Budget, also überschaubar in Anführungszeichen, trotzdem, glaube ich, 75 Millionen
gekostet. Aber wenn du jetzt schon immer das Milliarden-Franchise irgendwie planst und dann versagst du schon so, wenn du nur den ersten Versuch wagst, ist natürlich auch echt ein bisschen wenig. Also da ist, glaube ich, ich frage mich halt auch manchmal, warum diese Filme auch dann immer so groß werden müssen und auch so teuer. Also wir haben ja auch schon häufig drüber gesprochen, dass dieses Pompöse daran, ich fand jetzt Ghostbuster fühlte sich auch gar nicht so riesig an, so in seiner Welt. Und ich glaube zum Beispiel, die Menschen sind auch dieses CGI-Feuerwerk so ein bisschen leid. Also wenn du einfach mal Suspense machst in kleineren Räumen oder so, da könntest du, glaube ich, schon echt viel machen ohne gleich diesen unglaublichen Aufwand.
Eine letzte kleine Kritik, glaube ich, an den Ghostbusters-Film, jetzt, weil du es gerade gesagt hast. Ja. Ich fand, ein bisschen hat sich New York nicht wie New York angefühlt und das mochte ich an den ersten beiden wahnsinnig gerne. So eine leicht schmuddelige, super multikulturelle, die hängen am Hotdog-Stand und holen sich da oder irgendwo Shawarma oder sonst was ab, ne? Und auch diese Hassliebe, die New Yorker zu New York haben, so von wegen, weißt du, New York ist eh schon rattenverseuchtes Drecksnest und jetzt kommen auch noch Geisterzüge dazu. So.
Ja.
Und trotzdem kam immer am Ende der Ghostbusters-Filme immer ganz New York zusammen, um zu bejubeln, dass die Stadt doch noch irgendwie gerettet wurde, was für ein Moloch es auch ist. Und hier wirkt New York vergleichsweise clean und vergleichsweise leer. Also der Central Park ist gefühlt leer. Die können einsam durch irgendwelche Brooklyn-Straßen laufen, wo kein anderer Passant ist. Und auch so ungritty. Das ist so eine sauber Mann-Version.
Aber ich habe auch den Eindruck, es spielt halt auch nicht in New York. Also ja, es könnte halt irgendwas sein. Es
könnte irgendeine Stadt sein, ja.
Also gerade diese Straßenszenen am Anfang, die sind ja auch so schnell, da wird ja eigentlich gar nichts erzählt von der Stadt. Das könnte ja irgendwie ein random Computerspiel sein. Das einzig Lustige war diese Sache mit den Rädern, das fand ich tatsächlich
lustig. Die Mieträder reinrauschen.
Aber sonst haben die ja auch keinen Bezug zu New York.
Ja.
Also ich glaube, in welchem Teil? Das war auch der erste mit der U-Bahn. Da gab es ja noch die Subway und so. Da wurde ja wirklich New York als Protagonist sozusagen.
Na, im zweiten geht es ja sogar darum, dass New York die bösen Geister so füttert, weil die New Yorker so negativ sind und das sich so potenziert.
Stimmt,
so.
Ja, fantastisch.
Und die Leute dann sagen, ey, New York, ihr müsst mal wieder mehr cheeren und mehr wenig zynische Bastarde sein. So, dann gebt ihr den Geistern auch weniger Futter.
Ja.
Pop. So, und das fehlt mir gerade. Und das fand ich bei Afterlife sogar ganz gut, dass sie sagen, alles klar, wenn wir New York nicht erzählen können, dann gehen wir halt nach Oklahoma, in die Einsamkeit.
Ja.
So, und das, und da, und ich finde, auf dem Land können Leute auch noch anders skeptisch und wissenschaftsfeindlich sein, so. Und deswegen glaubt da keiner an Hokus Pokus. Klar wurde darüber in der Presse berichtet, aber was weiß ich, was das in New York, da was da los war. Vielleicht war das ja größer als, also aufgeblasen oder sonst was.
Ja. Nee, true. Also ich glaube, die sind sich auch nicht so ganz bewusst, dass der Ort massiv wichtig war in den ersten zwei Teilen.
Ja, und nicht nur, weil wir uns an diese Feuerwache erinnern, sondern weil New York in seiner Grundmotzigkeit, in seiner Grundrotzigkeit aus was mit...
Ja, und hier ist es ja auch einfach nur die Feuerwache so.
Ja.
Also noch nicht mal die Feuerwache hat ja eine Historie, also so richtig. Du siehst zwar irgendwie 1904 oder 1906 ging es los so,
ja.
Aber das hat ja für später auch keine Bewandtnis. Wenn jetzt, weiß ich nicht, nur so dahergedacht, diese Feuerwehrleute in dieser Feuerwehrwache sozusagen das erste Mal mit so Paranormalen in Berührung gekommen wären und deswegen dieser Ort dadurch schon aufgeladen worden wäre, so.
Mhm.
Das hätte man ja alles irgendwie erzählen können und dann wäre es plötzlich auch wieder um den Ort gegangen und hier ist es einfach nur, ja, es ist halt diese Feuerwehrwache und die ist halt wichtig, weil die war früher mal wichtig, so. In den früheren Filmen. Also man lebt halt eigentlich nur davon, dass das schon mal gemacht wurde. Ja, wenig. Also wäre natürlich cooler gewesen, dem mehr Eigenständigkeit zu geben, diesem neuen Universum einfach.
Mhm.
Also wirklich New York heute erzählen. Also auch New York einfach auch als vielleicht, da gebe ich dir total recht. Ist mir nicht aufgefallen beim Film, aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, das andere waren schon New York-Filme und das hier war für mich kein New York-Film.
Nee.
Und das davor war für mich auch kein Oklahoma-Film, so.
Also ein bisschen mehr vielleicht. Also, ne, noch? Dass der Wissenschaft, also in dem Afterlife ist ja Paul Rudd noch deren Wissenschaftsteacher und er ist der Einzige, der sich wirklich für Wissenschaft interessiert, weil die anderen sind alle so leicht hinterwäldische Pharma-Boys und Girls. So.
Stimmt, das macht die auch noch ganz gerne, ja.
Und er ist der Einzige, der wirklich, ich habe mich wirklich schon mal mit Quantenphysik beschäftigt, sowas.
Ja.
Und die können sich sonst damit niemandem austauschen und dann können sie auch ihre Maschinen zum ersten Mal ohne Angst irgendjemanden umzubringen ausprobieren, weil sie da halt irgendwie durchs Kornfeld fahren oder sonst was.
Mhm.
Das ist schon okay, also da ist der Ort auf jeden Fall, es ist wichtig, dass die in der Pampa sind für ihre Entwicklung. Und hier ist es nicht wichtig, dass sie in New York sind, außer für uns, weil wir erinnern uns an die Feuerwache.
Wie gesagt, ich glaube, das letzte Drittel hat mir Afterlife damals auch verlitten, weil es ging halt auch nicht mehr um Gosa und auch nicht mehr um den Ort oder so. Da wäre schon mehr gegangen, leider. Aber
trotzdem, und nochmal ganz explizit, wir möchten uns nicht der momentan Hasswelle von Content-Creatoren und ich will sie gar nicht alle KritikerInnen nennen, weil irgendwie finde ich, das ist noch irgendwie ein Unterschied, aber es gibt sowohl KritikerInnen als auch Content-CreatorInnen, die sich gerade in so einen Verrisschor einreihen.
Ja.
Und das sehe ich so nicht.
Nö.
Ohne zu sagen, dass der Film jetzt bedeutend gut ist, aber
nee, wer die Geisterjäger mag, der mag auch diesen Film tendenziell.
Ja. Und wenn er irgendwann mal auf den Streamingdienst kommen wird, werde ich ihn wahrscheinlich auch nochmal gucken. Ich finde ihn jetzt, also ich würde da sogar ähnlich wie du auch mal in eine zweite Runde nochmal einsteigen. Vielleicht anfangen zu, das Haus zu putzen, wenn das Finale kommt. Aber bis dahin würde ich da wirklich sitzen und mich freuen. Genau, wenn ihr nostalgische Filme habt, die ihr uns vorschlagen wollt, wo ihr meint von wegen, ey, das ist ein Stück meiner Kindheit oder hier ist ein Remake eines Stückes meiner Kindheit, versucht mal zu analysieren, warum es jetzt nicht mehr funktioniert, dann schlagt uns das doch gerne vor bei Filme zum Dessert.de oder in unserer Instagram-Kommentarseite oder wir machen auch immer so Interaktionstabs, also ich zumindest bei Let's Talk About Spandex, bei dir aber wahrscheinlich auch, oder? So Interaktionstabs.
Ja. Wir versuchen jetzt auch eine Patreon-Seite.
Darauf wollte ich hinaus. Oder
ich habe gerade überlegt, ob wir mal so einen Discord-Server oder sowas einrichten. Ich habe das noch nie wirklich benutzt, aber
irgendwas zur Kommunikation. Wir sind gerade wirklich dabei, dass wir möchten
besser kommunizieren.
Wir möchten gar nicht so richtig krass um Geld betteln, obwohl das natürlich auch irgendwie schön wäre als Appreciation so. Aber ihr habt auch natürlich noch jetzt noch längeren Hebel, weil ihr nicht nur dann mal Vorschläge oder einen lustigen Kommentar, den wir liken, ablassen könnt, sondern ihr könntet theoretisch uns zumindest in der zukünftigen Filmauswahl massiv beeinflussen, bis hin zu zwingen.
Weil und das macht auch einfach mehr Spaß, wenn man ein bisschen kommuniziert. Nicht nur wir beide reden, sondern auch mit den Menschen, die uns vielleicht zuhören oder auch nicht.
Und wir können ja auch nicht alles kennen, beziehungsweise wir wollen auch nicht alles gucken, aber wenn ihr ein Pledge, so nennt man das ja, da lasst, dann gucken wir Chantal im Fantasieland, oder?
Ja, ich höre gerade sehr viel Zuspruch zu dem Film. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen.
Sehr viel Zuspruch?
Ja.
Von moviepilot.de?
Nee, von so, ja gut, aber auch viele, die so sagen, dass sie Fuck You Goethe 1 bis 3 geguckt haben und das ziemlich gut finden. Ich denke so,
aber ich glaube, es sind auch Leute, die sind jünger als wir mit Fuck You Goethe, sind so ein bisschen aufgewachsen. Das war ja, ey, alle drei Filme haben ja richtig krass Bank gemacht.
Ja.
Ich will jetzt nicht nur über Knete reden, aber es ist ja schon mal positiv abzunicken, wenn ein deutscher Film überhaupt mal eine Delle in den Kinocharts hinterlässt. Außerdem spielt Farid Bang mit, glaube ich, im ersten. So ein Gangster-Rapper, spielt einen Bankräuber.
Okay, das ist jetzt gut, oder?
Ich habe, glaube ich, nur bei Twitter mal die Szene gesehen, wie er mit Elias Mbarek spielt und beide so Straßen.
Also ich bin da offen, wenn das wirklich irgendwie sehenswert ist, lasse ich mich da gern drauf ein. Ich habe nur extreme Vorurteile.
Also aber trotzdem könnt ihr dann weiterhin auch da, wohin unser Content zugeht, das könntet ihr ein bisschen beeinflussen, aber natürlich auch einfach ganz banal kommunizieren oder einfach sagen, ey, die Kids machen jetzt seit 4 Jahren Content und wir haben ja eine gewisse Hörerschaft. Ja, inzwischen so
2019 habe ich gesehen. Ich dachte, huiuiui.
Ja, wo ist unsere Jugend
das
hin?
Das habe ich nicht erwartet. Ich denke immer, den haben wir irgendwie vorletztes Jahr besprochen. Dann gucke ich rein und denke, oh, wir haben sogar ja vor Corona angefangen. Ja.
Und manche Leute sind ja wirklich von euch auch echt seit ziemlich Anfang dabei. Dann habt ihr einfach schon 5 Jahre mit uns auf diesem Medium verbracht.
Yes.
Deswegen würden wir da auch gerne einen Undock-Hafen gründen. Und wir wissen, dass bei Patreon und Ähnliches auch gewisse Peaks dazugehören oder Perks, also extra Contents, die man sich ausdenkt. Da sind wir auch gerade so am Entwickeln dran, aber da sind wir natürlich auch gespannt, ob ihr Vorschläge habt, was denn noch so extra Contents außer Wunschfilme wären. Sollen wir auf Serien gehen? Sollen wir vielleicht mal auf Videospiele gehen? Ich weiß es nicht. Da ist eurer Fantasie erstmal keine Grenzen gesetzt. Am Ende machen wir
nicht. Ich habe gerade durch alte LucasArts-Spiele gespielt. Das war eigentlich ganz interessant. Aber es gibt natürlich auch viele Videospiel-Podcasts, muss man sagen. Und
gibt es, aber vielleicht sind ja auch irgendwelche Leute, die meinen von mir, ey, das wäre noch.
Wir wollen das von euch hören.
Wir wollen eure Meinung, das ist uns heilig. Hier ist eine Götze, die wir euch gebaut haben. Moderiere uns doch sonst noch ab. Mehr habe ich gar nicht zu sagen.
Ja, was soll ich denn da noch ergänzen?
Nein, 5 Sterne, Kommentar, empfehlt uns weiter.
Ja, habt einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.
Bye.